Also, meine Damen und Herren, was geht ab? Ihr seid live und direct bei Swiss und Harms aus Hamburg, St. Pauli. Und wenn ihr sowas Komisches in meiner Stimme hört, dann kann ich euch sagen, was das ist. Das ist der pure Neid, weil Christian einfach gefühlt vor anderthalb Wochen waren wir hier. Dann war der Herr mal eben, während ich mit der U3 zwischen Hamburg Hauptbahnhof und Mümmelmannsberg pendel, pendelt der einfach mal nach Australien, spielt da ein paar ausverkaufte Stadionkonzerte, kommt wieder und ich bin einfach immer hier. Und natürlich ist man da neidisch und ich glaube, es hilft einem, wenn man darüber redet. Nichtsdestotrotz möchte ich dich jetzt auch wieder bei dir zu Hause willkommen heißen. Christian, wie geht's dir?
Gut, vielen Dank. Also ich finde es sehr, sehr schön, dass du es geschafft hast, so diplomatisch um meinen schlechten CO2-Fußabdruck herum zu manövrieren.
Indem du
kurz mal die U-Bahn erwähnt hast und meine 10 Flüge, die ich
die Zeiten hatte. Von schlechtes Gewissen für CO2, Digga, hast du nicht mitbekommen, dass die in den Staaten abgeschaltet
haben? Haben wir letztes Mal drüber gesprochen.
Du musst dir keinen Kopf mehr darüber machen.
Es ist vorbei.
Das ist geil sogar.
Ja,
kennst du Coal Runners?
Nee.
Kennst du nicht die Coal Runners in den USA?
Nee.
Die so ganz viel Auspuff, Diesel und das
ist der Bequal,
Coal Runners. Das ist geil.
Ja, natürlich.
Das ist geil.
Nee,
ich bin ein Cold Flyer.
Mir geht's gut. Ich habe, warum auch immer, beim Rückflug auch keinen Jetlag irgendwie gehabt. Ich
weiß Erzähl nicht. Mal kurz, wie lange wart ihr jetzt da?
Wir waren für 4 Shows da, also 5 Nächte.
Bro.
Also war leider einfach keine Zeit.
Was ist das für ein Wahnsinn? Du fliegst einfach
total
ans
dumm.
Andere Ende der Welt für 5 Übernachtungen.
Total dumm.
Erzähl mal, wie lange geht so eine Hinreise?
Sind so, weiß nicht, 12 Stunden oder so also eine Stunde nach Frankfurt, 12 Stunden nach Singapur, nochmal 8 Stunden nach Australien, also so, und mit Warten so 30 Stunden.
Wie waren die Flüge hin?
Gut.
Kein?
Ja, so ein bisschen, also es war alles wirklich, es war nicht schlimm, wir hatten ja auch im Land Flüge, also wir hatten, es ist echt, echt schlimm zu sagen, wir hatten 10 Flüge insgesamt.
Wow,
okay. Weil wir auch.
Und zwar alles okay?
Ja, war alles okay, weil auch Australien da so groß ist, dass du bei jeder Show fliegen musst.
Und sag mal, wie habt ihr euch was an? Weil Martin, hast du dich mit Martin getroffen? Martin ist ja auch gerade da.
Ja, ich weiß.
Genau. Habt ihr euch getroffen?
Nee.
Digga. Nee. So Jet Set, Alter. Man trifft sich nicht mehr in Australien, weil man.
Das ist echt so. Ist nachher auch eine Frage in unserer Fragestunde, die wir heute zum Jubiläum machen. Kommen wir nachher noch zum Thema Touralltag. Der Touralltag ist ja bei solchen Flugshows total abgefuckt. Morgens um 5 Uhr aufstehen, um 6 Uhr Lobbycall im Hotel, zum Flughafen fahren, die ganze Eincheck-Scheiße, dann hat man ja auch noch Sperrgepäck mit Gitarren und so und bla. Dann fliegst du, dann hat vielleicht noch was Verspätung, dann wieder zum Hotel shutteln, kurz mal duschen oder so, dann in die Venue, Soundcheck.
Den Vorteil haben wir natürlich
als
Punker, wir müssen nicht duschen gehen.
Ja, genau.
Wir schlafen ja auch immer in der Location mit unseren Fans.
Ich meinte auch nicht, ich duschen. Wir haben ja immer.
Die Crew duscht.
Man hat ja immer diese Entourage an weiblichen Groupies dabei.
Ja,
die
ey.
Müssen,
oh,
ja,
Bro, kurz. Hast du diese Konzertbilder von Machine Gun Kelly?
Nee.
Digga, das cringet mich so an. Er ist dann am Ende immer so oberkörperfrei auf der Bühne und performt und hinter ihm sind einfach nur Frauen.
Das würdest du nie machen mit dem Oberkörper.
Nein, ich find's halt so witzig. Wir haben doch schon mal darüber geredet.
Ja.
Swiss von Swiss und die anderen zieht sich aus. Das ist sexistisch, das ist das Schlimmste auf der ganzen Welt. Und Digga, hier, wie heißen sie? Machine Gun Kelly, alle gehen hin. Es juckt überhaupt kein Schwein, ob der das macht, weil das ist ja ein Ami, ist irgendwie was anderes, ist kein Problem. Hier die auch, Turnstyle, der Turnstyle-Sänger.
Ja.
Alle ganz krass Linken sind da hingelaufen. Oh, Turnstyle, die beste Band. Digga, oberkörperfrei, keinen juckt das.
Du, das wird doch ganz viel, es gibt so viele.
Es ist so, als würfeln die, bei wem das gar nicht geht.
Nee, es gibt ja auch so viele Ami-Bands, die ganz viel in ihren Outfits mit so SS-Schick irgendwie arbeiten, wo es dann auch heißt, ja, es sind Amis, die haben da so einen anderen. Ich denke so,
Digga.
Ja, aber. Egal, also um das kurz abzuschließen, die Australien-Reise, wir wären gerne länger vorher geblieben oder danach. Ich muss auch nächstes Mal für den Urlaub da bleiben, weil es ist wirklich, wirklich toll. Der Vibe der Menschen, man kann sowas nicht so wirklich beschreiben, wie so ein Publikums-Vibe ist, aber es ist herzlich offen, relaxed, wirklich richtig, richtig angenehm.
Martin meinte auch,
super entspannt, ganz toll.
Sehr, es hat so Kalifornien-Vibes, meinte er.
Noch mehr, ja. Und offener, die Freundlichkeit ist echt da.
Und er meint, dass es auch eine sehr große so Fitnesskultur gibt. Und
Umweltkultur, die hatten das Ozonloch schon in den 80ern, die müssen ganz anders denken dort.
Ja.
Und die helfen sich gegenseitig, weil die Naturkatastrophen geplagt sind. Und
hat man trotzdem das Feeling von, man ist am Arsch der Welt ein bisschen?
Nee, auch? Irgendwie nicht.
Weil es also, so groß ist.
Ja, also irgendwie ist es ist also optisch, bis auf die Autos sehen halt europäisch aus, die Städte sehen eher amerikanisch aus.
Ja.
Ist irgendwie ein komischer.
Du kannst nicht baden, oder? Film. Geht man da ins Wasser?
Ich war gar nicht am Strand, keine Chance. Aber da ist ja jeder Wasserskorpion und jede Qualle bringt dich um.
Ja, ne?
Ich habe aber nichts gesehen, keine Spinne, kein irgendwas, weil es war ja alles nur Zivilisation, Hotels und so weiter. Krass. Aber was geil ist, du kommst halt so raus und du guckst halt auf die Straße im Spätsommer, Februar. Und du siehst schon an den Bäumen, du bist auf einem anderen Planeten gefühlt. Also nur ganz normale Bäume, die sehen aber einfach, es ist einfach eine andere Flora, eine andere Fauna, alles anders. Du guckst raus, du siehst es einfach schon.
Ich würde da auch gerne mal hin, Christian.
Es ist schön.
Ich weiß nicht, ob die U3 nach Möhmansberg da auch
tut sie schon.
Irgendwann hinfährt noch.
Genau.
Weil dann ist es für mich auch
relevant. Was mir aber nicht klar war, was diese Hitze da angeht, ich hatte immer so das Gefühl, man guckt so oft auf so einen Globus und denkt so, ja, hier ist irgendwie Deutschland da oben und Australien ist so parallel auf der anderen Seite, also ähnlich nah am Südpol, wie wir am Nordpol sind. Nee, drauf geschissen. Australien ist ungefähr im Verhältnis dort, wo wir so Ägypten, Marokko haben und die Sahara.
Wie also, meinst du das?
Naja, also die sind so weit im Norden, wie die Sahara bei uns im Süden ist. Also die sind viel, viel näher am Äquator.
Zentraler, okay.
Das war mir aber nicht klar.
Aber ich hatte mal geguckt, wenn du sozusagen genau den, also durch die Erde, in Hamburg durch die Erde einmal den längstmöglichen Weg durchballerst aufs andere Ende.
Mit der U3.
Mit der U3. Sind das, die bohren ja auch gerade lange schon. Sind das, kommst du irgendwo südöstlich von Neuseeland raus?
Genau.
Aber darf man wahrscheinlich auch nicht unterschätzen, wie weit Neuseeland dann doch noch weg ist, ne?
Also allein Australien ist ja 6000 Kilometer breit oder so. Wir hatten Leute da, die meinten, ich bin 6 Stunden hierher geflogen. Ich so, wo kommst du denn her? Aus Australien. Wir so, okay, alles klar.
Und wie viele Leute kommen da so, wenn ihr da spielt?
Es war das erste Mal.
Wart ihr vorher schon mal auf Festivals da?
Nee, wir haben auch ganz wenig. Das war, die kleinste Show war richtig Rock'n'Roll mit 250 und die größte war so um die 700.
Ja, aber wie geil. In Australien, Bro.
Ja, Melbourne, 700 Leute. Ich dachte,
in Australien.
Das ist das Grünspan. Und du denkst so.
Ey, war das für die nicht auch Wahnsinn, euch zu sehen?
Total. Wir hatten Leute, wir machen ja so Meet and Greets vorher und wir hatten Leute, die meinten, ey, ich warte mein ganzes Leben, weil ich kann nicht reisen aus gesundheitlichen Gründen oder irgendwas. Ich warte mein ganzes Leben auf euch. Ich habe euch schon in der Grundschule gehört, so ungefähr.
Wie krass, Digga. Und dann kommst du einfach. Ich habe selber so.
Süß einfach.
Ich kann eure Musik ja überhaupt nicht nachvollziehen, so. Aber ich habe sogar jetzt Gänsehaut. Weißt du, was ich meine? Weil ich denke so, das muss so krass sein, Digga. Da kommt eine Band wirklich vom anderen Ende der Welt und ist auf einmal, Digga, stehst du mit denen, mit 700 Leuten so an einem Ort, Digga.
Und das merkt man halt, dass die dort wenig, also da kommen halt nicht so viele hin.
Das ist heißt, das nicht das ist so, dass jeder auch irgendwie eine Australien-Tour macht von den ganz Großen?
Ja,
also die ganz Großen,
ja,
ne?
Ja, von den ganz Großen, aber ansonsten ist es natürlich nicht so, dass wenn du dir die Welttouren anschaust, von den Bands, die irgendwie international unterwegs sind, dass die immer in Australien halt machen. Alle Jubeljahre mal. Und ja. Ja, pass auf, wir sind ja heute hier, um 50 Jahre Swiss & Harms zu feiern.
Genau.
Und wir wollten heute mal die Leute ein bisschen die Themen entscheiden lassen. Und wir haben auch auf allen Socials zusammen, keine Ahnung, ein paar hundert Kommentare mit Fragen bekommen. Wir haben da mal ein paar ausgewählt.
Ja, du hast, Leute, das muss ich auch hier an der Stelle mal sagen. Chris ist wirklich nicht nur eine Stütze der Gesellschaft und eine Stütze der CO2-Cold-Runner-Bewegung, sondern er ist wirklich auch die Stütze dieses Podcasts. Und Chris hat sehr, sehr gute Fragen ausgesucht. Und ich wollte diese Stelle auch einfach mal nutzen, um auch dir zu sagen, wie sehr ich dich sehe und wie sehr ich dich appreciate.
Vielen Dank, dass du mich siehst. Aber weißt du, wie schlimm das war, dieses Einloggen in diesen Social-Media-Portalen und mir wieder so Kommentare geben? Das war, ich musste dir aussuchen. Und ich,
toll, ne?
Und ich war, auf einmal war ich da so drin in dieser Welt und dann wird dir wieder irgendeine Scheiße angezeigt. Ich so, nee, ich klicke da jetzt nicht drauf. Ich mache jetzt einfach, ich gucke jetzt die Kommentare mir an. Und egal, es kamen ein paar coole Sachen. Wir können natürlich nicht auf alles antworten. Ich fange einfach mal mit ein paar ganz einfachen an. Ein paar Fragen sind nur an dich, ein paar nur an mich, die meisten aber eigentlich an uns beide. Und ich weiß es tatsächlich auch nicht. Homemade Stories fragt, was war die allererste Platte, die ihr euch selbst gekauft habt? Was war deine erste? Selbst gekauft, vor allem nicht bekommen,
sondern das
gekauft.
Das ist sehr, sehr witzig, weil ich das vor 3 Tagen der Band erzählt habe.
Dann erzähl's nicht.
Doch, ich möchte auch erzählen. Es ist aber natürlich eine CD gewesen.
Ja, klar.
Bro, jetzt halt dich fest. Willst du es wirklich wissen? Mhm. Ich weiß, ich werde mein Leben lang dafür gehänselt werden.
Mhm.
von Whitney Houston, I'm Every Woman.
Ey, geil.
Ich hab's voll gefeiert damals, ja, Digga.
Aber es ist eine Single gewesen,
das, ne? Das war eine Single, Digga. Ja, ja.
Aber was war das erste Album?
Ich glaube, das erste Album war tatsächlich, Bro, wenn ich mich nicht täusche, Oasis.
Mhm.
Ich glaube, Oasis war das erste Album.
Das mit Wonderwall, das Album. So.
Genau.
Ich weiß nicht mehr, wie
das
es hieß.
Das war, glaube ich, das erste, was ich mir geholt habe.
Bei mir, ich weiß ehrlich gesagt nicht, welche Single ich mir gekauft habe. Es muss irgendwas von Roxette gewesen sein, aber ich weiß es nicht. Aber das erste Album war, was ich mir gekauft habe, war The Look von Roxette.
Geil. Oh ja, Digga, das kann auch
weil,
sein.
Weil geschenkt bekommen habe ich ja Joyride vorher. Das habe ich aber geschenkt bekommen, dann selber gekauft, weil ich so, boah, die haben noch ein Album draußen. Dann habe ich mir das gekauft.
Jetzt,
auf CD auch.
Jetzt, wo du sagst, ich glaube, ich habe damals sogar noch vor dem CD-Ding tatsächlich mir eine Roxette-Kassette gekauft.
Welches?
Ich glaube, das große mit Sleeping in My Car.
Das war Crash Boom Bang.
Das habe ich mir geholt.
94.
Oh, what's the time? Seems it's already gone. Bis heute einer der krassesten Songs.
Ja, das, genau, das war mal auf der Joyride. Ah, jetzt wird's nerdig. Okay.
Ja, okay. Also, aber dann, keine Ahnung, du merkst, ich kenne mich nicht so aus.
Haben wir die gemeinsame Roxette-Vergangenheit?
Ich würfel gerade, ja.
Genie möchte gern wissen, wann endlich gemeinsames OnlyFans.
Ich habe jetzt wieder von ein paar Leuten. Also, kurze Frage.
Ja.
Ist OnlyFans eigentlich auch für Männer relevant? Also gibt es Männer, die OnlyFans machen und da wirklich Geld mit? Also ich kenne tatsächlich ein paar Mädels.
Ich weiß, dass es da welche gibt, ja.
Ja, ich kenne wirklich ein paar Mädels. Ich bin überhaupt nicht in der Geschichte drin, aber ich weiß aus deren Erzählungen, dass die mit OnlyFans richtig Geld machen.
Ich kenne auch welche.
Ich bin da überhaupt nicht in diesem Content.
Eine sehr erfolgreiche OnlyFans-Dame hat ja auch in einem Musikvideo von uns mitgespielt vor ein paar Jahren.
Okay.
Da weiß ich so ein paar Sachen. Ich kenne noch ein paar andere. Es
ich glaube, da kannst
Männer,
du richtig, aber ja, aber was, also ist das dann als Mann, also ich, was ich gehört habe, ist, dass du halt schon wirklich, also viele machen nicht Geld und die, die Geld machen, die sind halt schon sehr, sehr, sehr
im Start, ja.
Freizügig und machen sehr viele verschiedene Geschichten da. Aber tatsächlich so von Typen habe ich das noch nie mitbekommen, dass die also Machine Gun Kellys OnlyFans würde bestimmt crazy laufen.
Ist halt so die Frage, was hat man so für ein Klientel? Was gucken sich Frauen gern Männer an, die sich vor der Kamera selber befummeln oder so? Ist das so ein
auch
Ding?
Spannend wäre, glaube ich, bei wem das.
Ich kenne wenige Frauen, die Bock auf sowas
bei haben. Bei wem das richtig gut laufen würde. Wie heißt dieser Edo Zakaria? Dieser Schauspieler, der mit dieser Rosa oder so zusammen ist. Weißt du, diese spanische Sängerin?
Mhm.
Die ist krass. Kennst du das Lied? Berghain?
Ja, ja.
Wow.
Ja.
Genau, die hat einen deutschen Schauspielerfreund, der hat auch in Dings mitgespielt, in dieses die Xatar-Story,
mhm,
die verfolgt wurde. Irgendwann Zakaria, Digga, sehr, sehr, also wirklich sehr, sehr gut aussehender junger Mann.
Und der sollte mal zu OnlyFans.
Ja, das könnte ich mir vorstellen. Ich glaube, der braucht das nicht finanziell. Aber
also ich weiß, dass es im Gay-Bereich Männer gibt, aber ich glaube, OnlyFans ist da gibt es andere Plattformen. Aber das war ja nicht die Frage. Die Frage war, wann endlich gemeinsames OnlyFans?
Also Bro, guck mal, wir reden ja auch ehrlich jetzt mal für die Leute. Ich wirklich im Leben nicht. Es gibt so Sachen, die ich im Leben nicht mache. Es gibt so, ich finde, meine Privatsphäre ist wirklich mir sehr, sehr, sehr wichtig. Und es gibt einfach Sachen, die gehen niemandem etwas an. Und ich will auch, dass Menschen mich nicht in gewissen Situationen, in denen ich natürlich auch bin, sehen. Weißt du, deswegen würde ich auch nie ins Dschungelcamp gehen. Ich will nicht, dass Leute sehen, wie ich vom Scheißhaus gerade runterkomme, wie ich Ausschlag am Arm habe. Oder also weißt du so, Digi, es gibt einfach Sachen, die gehen niemand etwas an. Und auch wenn ich damit Geld verdienen könnte, würde ich das niemals machen.
Das ist auch nicht mein Grind. Das Witzige ist, dass OnlyFans ja eigentlich angefangen hat als Plattform für Musiker.
Echt?
So wie Patreon,
so Patreon
und Startnext, also der ganze Kram. Und dann haben aber irgendwie ein paar gemerkt, so ey, für Pornografie ist das eigentlich auch ganz geil. Jetzt verbindet ja niemand OnlyFans mit Nicht-Pornografie oder Nicht-Erotik-Inhalten.
Ist es immer Erotik?
Ja, schon. Nein, es gibt durchaus auch andere OnlyFans-Seiten, aber wenn du immer jemand fragst, was ist OnlyFans, dann wird dir jemand sagen, eine Erotik oder eine Porno-Plattform.
Was ich vielleicht machen würde, wäre Fuß-Content, aber ich habe wirklich sehr, sehr, sehr hässliche Füße.
Aber vielleicht ist das genau.
So dieser Ekelmoment immer. Ja. Oh, das könnte ein Grind sein, wie du immer mit deinen Füßen etwas anderes stampfst. Zur Erntezeit. Du,
Digga, das wird's geben.
Die
das
Most, wird, ja. Dann Butter stampfen mit den Füßen, dann den Kacke stampfen. Wahrscheinlich ein Klick-Hit. Das, sowas könnte ich mir vorstellen.
Hack.
Ja, oh, wie du Hack stampfst.
Aus Hacke Peter wird Kacke 5, später.
10 Kilo Hack werden hier zerstampft.
Oh, hast du bei Domian... Hast du Domian, ne? Kennst du ja natürlich.
Ich kenne ich, aber...
Da gab es einen Typ, der angerufen hat, der bestellt sich immer irgendwie, keine Ahnung, 30, 50, was weiß ich, Kilo Hack, wenn er sich das leisten kann und baut sich daraus eine lebensgroße Frau.
Echt?
Und dann macht er Liebe mit der.
Wow, Digga.
Und der hat da angerufen, hat davon erzählt. Und Domian, der ja dieses...
Der hört immer so zu, okay. Mhm.
Naja, der hat so respektvoll bei jedem Scheiß.
Ja, ja, Digga, sag ihm doch mal bitte, was für ein kranker Bastard der ist. Heftig.
Eine Frage, die ich leider nicht beantworten kann, von Faro the Stray Dog. Ist Hermine noch solo? Frag für einen Freund.
Hermine
ist Swiss Hund übrigens.
Ja, Hermine ist mein Hund und die Erkenntnis, die wurde zu Hause schon vor sehr langer Zeit gemacht. Auch nicht von mir, sondern von den anderen Mitbewohnern meiner WG. Hermine ist lesbisch.
Ah, oh. Ja, aber das hat doch nichts damit zu tun, ob sie solo ist oder nicht.
Ja, aber sie ist
lesbisch
ja,
oder asexuell.
Hast du gut gesagt? Nee, nein, ja, lesbisch und asexuell. Also sie hat gar keinen Bock, selbst wenn sie mal läufig ist und dann haben die ja danach diese Standhitze, ne, wo man sagt, so jetzt sind die, musst du aufpassen.
Standhitze heißt. Das klingt nach irgendwie ein Motorproblem ja. Oder so.
Nee, da musst du sie an die Leine nehmen, weißt du, da meckern auch andere Hundebesitzer, ja, wieso, wenn der Hund gerade läufig war und blablabla, warum so? Hermine bellt alles weg. Sie hat keinen Bock drauf. Also du als anderer Hund kommst du bei der nicht ran. Und ich glaube, sie ist einfach sehr auf ihre Menschen zu Hause, besonders die weiblichen, fixiert, wenn ich das so sagen darf. Ja. Also jetzt nicht im Sinne von Sexualität, aber die liebt sie halt über alles. Ja. Und mit denen will sie kuscheln und liegen und so. Und ich habe das noch nie gesehen, dass sie irgendwie... auch so Bock auf Hundefreundschaften.
Okay, ich hätte ja sonst gesagt, schickt mal Bewerbungsfotos und kann Hermine mal sich Hundefreunde aussuchen. Ja,
nein, das ist vergebene Liebesmühe, ja. Kann man auch wirklich dann in dem Fall sagen.
Ja, schade.
Sehr, sehr schade.
Aber was soll man machen? Ich habe hier noch eine Frage, die musste ich erstmal überhaupt drüber nachdenken, was ich sagen soll, von Bimbgit, keine Ahnung, wie man es ausspricht.
Ach, Bimbgit, Alter.
Bimbgit.
Viele Grüße.
Wohin sind eigentlich die KI-Intros verschwunden und warum? Ich habe die immer extrem gefeiert. Ich habe dir irgendwann einfach gesagt, wollen wir die einfach mal weglassen?
Genau, also ich glaube, BIMKit, was unser... Ich könnte ja mal sagen, hey, wenn euch da wirklich was fehlt, weißt du, wir sind ja keine älteren weißen Männer, die irgendwie eingefahren sind. Das wurde ja so entschieden, das ist jetzt so. Aber wir hatten irgendwie das Gefühl, wir haben jede Musikrichtung da mal eingegeben und... Es ist irgendwie, hat es sich ein bisschen abgenutzt.
Ich habe mich da tatsächlich auch hinterfragt, weil ich mich, als ich die Frage gelesen habe, dachte, warum eigentlich? Und meine Antwort ist tatsächlich, am Anfang kam dieses KI-Ding raus und das war so wie so ein neuer Spielplatz.
Ja.
So, oh geil, cool, es gibt ein neues Gerät auf dem Hamburger Dom, da muss ich jetzt mal reingehen.
Ja, ja.
Und ich probiere das mal alles aus. Lustige Videos erstellen, lustige Bilder erstellen, auch mal einen ernsthaften Content erstellen. Boah, was sagt denn KI, wenn man mal ein Bandlogo erstellt? Das ist ja abgefahren. Und dann mal Mucke probieren, Reime probieren. Und dann war irgendwann so, es ist so seelenlose Wichse einfach.
Ja.
Und mir geht es so auf den Sack, mir geht es so auf den Sack inzwischen. Du gehst irgendwo hin und du siehst nur auf einer öffentlichen Toilette irgendein Warnschild oder so. Und du siehst schon, die Grafik dazu ist mit KI erstellt. Es hat so einen bestimmten Schick, wo ich denke so,
YouTube-Videos, die von KI-Stimmen gesprochen werden.
Oh, furchtbar. Diese ganzen, die alle so. Und das macht mich so richtig aggro.
Ja,
und ich habe das Gefühl, dass diese ganze Suno-Mocke, das klingt, obwohl du 1000 Genres hast, unendlich Genres, es klingt irgendwie alles gleich scheiße seelenlos und deshalb...
Aber warte mal noch 15 Jahre.
Ja, warte mal 15 Jahre, aber deshalb hatte ich irgendwie das Gefühl, ich bin total froh. Es war spannend, es war witzig,
ja.
Aber ich finde es einfach nicht mehr witzig. Ich finde es inzwischen nur noch eklig.
Nee, ich benutze KI auch nur noch, um Songs für mich zu schreiben.
Ja, das ist ja das
Komplett
normal.
Komplett durchzuschreiben, aufzunehmen, so man spart sich halt viel. Ja. Aber sonst für die Intro, finde ich, für diesen Podcast ist das nicht... das sind nicht die Werte, die wir repräsentieren.
Ich fände es mal total interessant, wenn wir mal eine. Es gibt ja inzwischen von dir auch KI-Fakes, Fake-Profile mit KI-Bildern von dir und so.
Echt?
Mhm.
Okay, krass.
Zeig ich dir später mal. Dass man vielleicht mal 1-2 Minuten von einer KI-Podcast erstellen lässt.
Ja.
Wie wir uns unterhalten.
Ja, hör alle.
Ey, Dicker, ich hab, bla.
Das stimmt.
Hör mal, Christian.
Weil du so viel Dicker sagst, ne?
Ich mach dich gerade nach.
Ich sag nicht Dicker.
Sagst du nicht?
Ich habe Deutsch und Geschichte studiert. Ich bin ein akademischer Tragpfeiler dieser Gesellschaft hier, ja. Ich lasse mir das von dir jetzt auch nicht kleinreden. Können wir die nächste Frage einfach machen?
Ja, können wir machen. Tatsächlich eine ganz, ganz tiefe Frage eigentlich. Ich hätte da eine Frage. Sarah Lommel fragt, wie viel Energie sollte man in Freundschaften stecken und gibt es ein zu viel? Mit der Zusatzfrage, wie oft sollte man sich eurer Meinung nach schreiben oder treffen? Ich werde bei guten Freunden meist nach einem Monat nervös, wenn nichts kommt. Und
sag du mal
zuerst. Ich vielleicht anfangen will, dass ich finde, ich verstehe die Frage und die Frage ist so ein bisschen, ey, habt ihr eine emotionale Hilfestellung für mich? Aber die Frage ist so komplex, wie funktioniert das Universum? Weil jede zwischenmenschliche Beziehung so verschieden ist. Und ich glaube nicht, dass man hierauf eine Antwort finden kann. Zum Beispiel, ich bin so, bei echten Freunden, wo ich weiß, denen bedeute ich was und die bedeuten mir was, ist es für mich manchmal völlig okay, wenn man ja nichts voneinander hört. Voll. Weil die wohnen Australien. Am anderen Ende des Planeten, zum Beispiel in Australien. Und ich brauche nicht diese ständige Bestätigung eines, ja, keine Ahnung, bist du noch da, um zu wissen, ich werde gewertschätzt oder um denen zu sagen, ich wertschätze sie. Deshalb kann ich das so schwer beantworten. Ich weiß nicht, wie viel Energie, wenn du sagst, wie viel Energie sollte man in Freundschaften stecken, so viel wie du eben brauchst.
Ja, ich finde auch, dass wenn man sich vornehmen muss, in eine Freundschaft Energie zu stecken, dann ist es meistens schon irgendwie, hat sich die Frage schon ein bisschen von selber so geklärt, weil so Freundschaften, die es, wie du sagst, die es wirklich lange gibt, die dir was bedeuten, die tragen in sich so viel Energie und es ist auch nicht schlimm, wenn man, ich habe auch so 1-2 Freunde, Bro, wenn ich die 2 Jahre nicht sehe und wir sehen uns und es ist genauso wie das letzte Mal.
Ja.
Ne? Es ist keine Fremde da und so weiter und so fort. Und trotzdem bin ich zum Beispiel ein sehr, sehr schlechter Kontakthalter. Also ich bin nicht gut darin, hey, wie geht's? Lange nicht mehr gehört. Wann wollen wir uns mal wieder treffen?
Ich auch nicht, weil ich das auch nicht will.
Nein, man hat so viel zu tun und irgendwie, also wenn ich jetzt denke, ich meine, die meisten Freunde, die ich regelmäßig sehe, sind Menschen, mit denen mich das gleiche Leben verbindet. Ne? Meine Band, du, Leute, die ich einfach viel sehe, weil wir zusammen den gleichen Traum jagen, weißt du? Die
also deine Kollegen, nicht Freunde.
Angestellten Kollegen.
Nein, ich weiß, was du meinst. Ja.
Das sind halt die Menschen, mit denen ich am meisten Zeit verbringe. So. Und dann hat man halt Freunde, die man auch seit Ewigkeiten hat, mit denen man, und ich habe auch glücklicherweise sehr, sehr viele davon, mit denen einfach man sehr, sehr viel erlebt hat und viele Erfahrungen verbinden. Und das ist, glaube ich, die Energie, die dann auch in so einer Freundschaft liegen. Weil du weißt, egal wie schlecht es dir geht und egal wie lange du dich nicht gesehen hast. Ich habe jetzt auch gerade zum Beispiel einen Kumpel, den Digga, den kenne ich ewig. Der hat gerade eine schwierige Zeit und wir hatten eigentlich viele Jahre jetzt immer so losen Kontakt. Digga, und jetzt gerade reden wir ganz viel, weil er und ich, wir beide wüssten, Digga, es ist einer meiner besten Freunde, Alter.
Und weil es halt manchmal auch Themen gibt und manchmal eben nicht.
Genau, und das ist doch selbstverständlich, dass man, und man kennt sich trotzdem und man kann sich helfen und er weiß, dass ich ihn auf eine Art und Weise und aus einer Zeit kenne, wo viele ihn nicht kennen. Und ich glaube, das ist am Ende das, was eine Freundschaft ausmacht. Und ich glaube, im Prozess des Freundewerdens sind das nie Sachen, die man berechnen kann oder soll, weißt du, diese Freundschaft. Also ich glaube, wenn man so davon reden kann, woran man auf jeden Fall keine Energie vergeuden sollte, ist Menschen, die einen nicht zu wertschätzen wissen oder die nichts zurückgeben oder wo man das Gefühl bekommt, Bro, das ist schon sehr einseitig hier. Ja. Davon würde ich mich immer distanzieren, aber das habe ich zum Glück auch sehr, sehr früh in meinem Leben gelernt, dass ich kein, auch in Freundschaften, in nichts, ein Bittsteller sein will. Ja. Also ich bin niemand, der sich andient, ich bin niemand, der...
Was nicht heißt, dass du nicht ernsthaft um Hilfe fragst, wenn du sie brauchst. Aber
nein, aber ich meine so, mir so Freundschaften so erarbeiten, ja, ja, gezwungen, weil ich das Gefühl habe, die bringen mir etwas oder so. Oder eigentlich ist die andere Person gar nicht daran interessiert. Also weißt du, ich zum Beispiel, jetzt, Digga, wir kennen alle diese Abende, wenn man mit korrekten Leuten loszieht, Freunden, und dann ist da so ein, zwei Personen bei, die einfach derbe nice sind. Ne? Wo du denkst, boah, ey, mit dem hätte ich auch Bock mal, keine Ahnung, der hat mir auch erzählt, der macht irgendwie, spielt Tischtennis da und da im Park, ich spiele auch gerne Tischtennis und bla bla bla. Ich habe noch nie in meinem Leben an so einem Abend, wenn ich jemanden so kennengelernt habe, gesagt so, ey, wollen wir nicht mal Nummern tauschen? Und ja, also,
wollen wir nicht du, Freunde werden?
So bin ich nicht. Ja. So, ich bin immer davon überzeugt, die Sachen passieren, wie sie passieren. Ja.
Vielleicht noch ein Nachschlag von mir. Es klingt immer so ein bisschen bevormundend und patronizing irgendwie, wenn ich jetzt sowas sage wie, deine Frage klingt so, als wärst du noch recht jung. Das ja, ist einfach eine blöde Annahme. Ich sag das deshalb, weil ich ähnliche Gefühle hatte, als ich viel jünger war. Dass ich dachte so, oh, wie oft muss ich mich melden? Oder die Person hat sich nicht gemeldet, mag die mich noch oder so. Und dass tatsächlich etwas kam, was irgendwie mit dem Älterwerden einfach kam, dass irgendwie so eine Entspannung und Vogelperspektive auch auf solche Freundschaften kam, dass ich sowas anders wahrnehmen kann. Und deshalb ist das vielleicht nicht wirklich ein Ratschlag. Solltest du sehr jung sein, wenn ich dir sage, werd einfach älter, dann ja, erledigt sich das.
Werd doch einfach ein bisschen älter.
Genau, werd einfach ein bisschen älter. Giselle Jackson möchte gerne wissen, und ich glaube, da sind wir sehr verschieden, wie geht ihr mit Wut um? Geht ihr raus oder lauft eine Runde oder kommt es auf den Auslöser an? Was machst du, wenn du richtig wütend bist? Musst du dich runterbringen irgendwie?
Sag du doch erstmal.
Für mich ist das so schwer, es ist sehr, sehr schwer, mich wirklich richtig, richtig, richtig wütend zu machen.
Ja, ne?
Weil ich einfach nicht so bin. Wenn ich dann so richtig wütend werde, ich bin kein, also dass ich gewalttätig werde, das dauert dann noch mal viel länger. Das ist 3-4 Mal in meinem Leben passiert, dass ich mal irgendjemand wirklich auch in die Fresse hauen musste. Ich schreie dann meistens kurz rum und halte einen Monolog über 2 Minuten. Ich muss dann das Zimmer verlassen, wenn andere Leute da sind.
Das ist aber typisches Bandkonstrukt. Geschichte auch, oder?
Nee. Wir hatten nie Streit in der Band.
Ach so, weil die anderen das halt anders erzählen. Aber nee, alles gut. Okay.
Nee, aber dann muss ich, keine Ahnung, gehen und dann reflektiere ich manchmal noch und dann sage ich, ey, meine Reaktion war nicht cool, aber, und versuch's dann nochmal im zweiten Schritt nochmal diplomatischer. Aber bei mir ist so, ich muss manchmal dann kurz mal laut werden. So. Aber es ist sehr kurz und ich kann es total schwer beantworten, weil es ganz lange dauert, bis ich überhaupt wütend werde.
Okay. Ich hatte...
Aber sorry, ganz kurz, um das abzuschließen. Was tatsächlich bei mir, was noch manchmal lange schwelt, ist Wut über Ungerechtigkeiten.
Oh ja.
Da brauche ich dann einfach für mich manchmal lange. Und da hilft auch tatsächlich nichts, da hilft nur warten.
Ja.
Das kann auch über Tage manchmal dauern. Ist auch egal, ob ich mich jetzt ablenke oder nicht, weil ich arbeite oder eine Serie gucke oder was Schönes mit Freunden und Familie mache. Bestimmte Form von Wut, gerade über soziale Ungerechtigkeiten, die bleibt bei mir sehr lange im System und hält so einen Adrenalinspiegel so hoch.
Ja.
So, das kann ich gar nichts gegen machen. Ich kann nur warten.
Ja, ich hatte immer, also eigentlich mein Leben lang sehr mit Impulskontrolle zu kämpfen, weil ich mich sehr, sehr schnell hochfahren kann. Und dann wie so ein Ventil, was so platzt, weißt du? Also wenn so ein Kesseldruck und so hochfährt und puff, dann muss das Ventil einmal raus. Mhm. Und dadurch habe ich schon, früher würde ich sagen, schon sehr, ob das so Rumgeschreie ist oder körperlich werden, da bin ich aber viel, viel besser drin geworden. Und auch da ist es wieder, dass älter werden. Also auf der einen Seite sind es einfach die Konsequenzen. Ich hab da wirklich sehr viel Lehrgeld zahlen müssen, weil die Entscheidung, die du aus Wut triffst und die Ansagen, die du machst, oder wenn du körperlich wirst, weil du dich von einem Menschen so disrespektiert fühlst, den du meistens gar nicht kennst, weil er dir irgendwo über den Weg läuft.
Der eigentlich egal ist.
Der so scheißegal ist und du dann aber das Gefühl hast, du respektierst mich nicht. Das habe ich wirklich im wahrsten Sinne teuer bezahlt. Und deswegen ist das für mich, bin ich da viel, viel besser drin geworden. Ich kann aber sowas, also was mich immer sehr, sehr, sehr triggert, ist Disrespekt.
Ja.
Wenn ich das Gefühl habe, dass jemand völlig unnötig mich versucht klein zu machen. So, und nicht in der Sache diskutiert, sondern der will mich klein machen. Das war witzig, zum Beispiel letztes Wochenende bin ich mit zwei Freunden wo lang gegangen und da standen da so drei Typen so richtig krass im Weg. So, auch so breite Jungs, ne?
Also, auch so mit Absicht, um zu zeigen.
So standen so im Weg Straße und haben so geredet, so gelümmelt und so, ich würde so sagen Mitte 20 und sahen auch alle so stabil aus und so weiter. Und wir müssen uns da so um die rum wursteln. So.
Genau, der Bürgersteig wird auf einmal zu.
So, und dann Labyrinth. Im Vorbeigehen habe ich halt den einen so schon mit dem Ellbogen, würde ich sagen, ein bisschen auch zu verstehen gegeben, dass er mir auf den Sack geht. So, das ist so der erste Impuls, der bei mir durchkommt, weil ich denke so, ihr kleinen Scheiße, Alter, was ist das denn für eine schlechte Erziehung? Aber ich dachte so, scheiß euch für nichts.
Ist das diese Ellenbogengesellschaft?
So, und dann sind wir weitergegangen, dann ruft einer, ey, ich drehe mich um. Und da habe ich halt direkt gemerkt, ich so, okay, ich so, was? Er so, was sollte das? Und habe ich gesagt, Digga, was wollt ihr? Und da hat der andere dann, den ich angerempelt habe, so, nein, nein, alles gut und so weiter. Und ich war halt wirklich, und da habe ich halt auch gemerkt, direkt mein Adrenalin hoch, ready to rumble. Ich war richtig so, Digga, mach jetzt einer von euch wirklich die Fresse auf. Und es war lustig, weil die, bei denen das dann halt total gekippt ist, so, die hatten dann keinen Bock drauf und da denke ich dann halt, okay, das ist halt so schade auch oft, ne? Also ich habe das so, so oft in meinem Leben erlebt, Digga, weil ich auch eigentlich eher ein schmales Kind war oder ein schmaler Jugendliche, dass Leute super respektlos sind, wenn sie das Gefühl haben, du bist schwächer, kleiner. Ja. Und ab dem Moment, wo du dich gerade machst und wo du zeigst, dass du für dich aufstehst, auf einmal so zurückziehen und so feige sind und du merkst, es geht dir nur darum, jemanden, den, von dem du denkst, dass er schwächer ist, klein zu machen. So. Und das macht mich sehr, sehr, sehr wütend.
Ja.
Genau, und was ich aber grundsätzlich mache, wenn ich so eine Grundwut habe, wie du sagst, auf gewisse Zustände, auf Situationen, die mich gerade beschäftigen, immer Sport.
Ja.
Immer Sport und ich habe noch nie erlebt, dass ich, wenn ich einen Scheißtag hatte und wütend war, und bei mir ist das dann immer so, wie so, mein Kopf ist benommen. Ich habe dann wie so Watte im Kopf, Digga, und bin so benommen von dieser Wut, die ich so mit mir rumtrage. Und ich habe es noch nie erlebt, dass ich zum Beispiel dann aus dem Sparring rausgehe und danach diese Wut noch hatte.
Das ist witzig, bei mir ist es keine Benommenheit, sondern dieses Adrenalin-Level ist so, als würde es so hochschäumen. Kennst du, wenn man mit einem Auto über so einen Huppel so rüberfährt, dass man so im Bauch so dieses so wupp, so merkt. So,
das kommt auch, das habe ich auch.
So, das habe ich dann.
Ja.
Und und bei Ungerechtigkeit kann es auch ganz schnell kippen, weil ich mich auch, genau wie du sagst, ich war als Kind nicht nur schmal, ich war sehr, sehr klein sogar lange. Ja. Ich war totaler Spätentwickler, ich war mit 16 noch 1,64 groß.
Krass.
Bin erst mit 16 einen Stimmbruch gekommen, so richtig Spätentwickler. Ja. Und das bei mir dann noch dazu kam, ab irgendeinem Punkt, wo ich mir nicht mehr zu helfen wusste, sind dann die Tränen geflossen. Und dann bist du noch mehr Opfer.
Ja.
So. Und dieses Gefühl der sozialen Ungerechtigkeit, selber dann auch noch das Opfer zu sein und nicht nur mit einem anderen Opfer mitzufühlen, das
ist krass. Ey. Das ist wirklich eine Sache, auch heute noch. Ne? Wenn ich sehe, wie so Leute nur auf Schwache gehen, bewusst, und dann nach oben rum kuschen und so weiter und so fort. Es gibt nichts, was ich wirklich mehr verachte als das. Weil ich wirklich, ich habe noch nie jemanden geschlagen oder irgendwie runtergemacht, der einfach wirklich...
Einfach, weil es witzig war.
Einfach, weil das gerade ging. Ne? Ja. So, ich war schon auch ein Mobberkind, aber irgendwie auch mein Gefühl, die werden natürlich was anderes, bei den richtigen, die einfach auch irgendwie zu anderen eklig waren und so weiter und so fort. Also ich habe jetzt nie den Klassenaußenseiter oder so runtergemacht oder so vor allem, weißt du, das war nicht mein Style und so war es auch, ich habe nie jemanden irgendwie was getan, der, wo ich wusste, Digga, das ist eine einseitige Geschichte, so, weißt du, und deswegen hasse ich das, wenn Leute das machen, so, und ich bin auch zum Beispiel, und das ist so witzig, weil ich auch Ich bin auf eine gewisse Art und Weise auch sehr, sind mir so gesellschaftliche Normen und Regeln sehr wichtig. Ich hasse es, wenn ich drängel in der Schlange nicht vor. Wenn du dich vordrängelst, gehst du mir auf den Sack, Digga.
So, ich mach's weil ich denke auch nicht. So, das gehört sich aber
weil ich denke so, ja. Bro, was macht dich jetzt gerade? Geh mal in der Türkei Urlaub machen, Digga, Bro. Schon beim Check-in flippst du aus. Also jedes Mal habe ich da Dings. So, ne?
Ich wollte gerade schon sagen, die geilsten Leute sind die, die beim Einsteigen ins Flugzeug vordrängeln, wo du denkst so, okay, kommst du früher an,
ja, Bro? Vor allem bei Dings, ne? Also Türkei Passkontrolle. Digga, ey, du bist da mit Kind und Kegel, Digga, und alle sind müde und alle von allen Seiten stürmen da auf diese 7 Passkontrolle. Digga, und dann kommen irgendwelche alten Leute und drängen sich ganz frech, stellen sich vor dich. Und du, Digga, ich beleidige den auch runter, hoch und runter, ne? Und tut so, als wenn er nicht hört und so weiter. Und das sind so Sachen, womit ich halt echt nicht klarkomme, wenn Leute so auch da wieder das Gefühl haben, die sind wichtiger als die Gemeinschaft. Ne? Ja. So, deswegen denke ich halt auch immer, solche sozialen Ungerechtigkeiten, so Mikro, dieses nicht aufeinander achten.
Ja.
Ne? Das finde ich einfach, das macht mich tierisch wütend. Ne? Oder auch beim Autofahren, so ekelhaft fahren, Leute komplett ausbremsen, dann noch frech werden.
Das sind die ganz kleinen Dinger manchmal. Leute, die bei einem Flughafen oder Bahnhof oder Einkaufszentrum eine Rolltreppe hochfahren und direkt nach der Rolltreppe stehen bleiben, in ihr Handy gucken, um erstmal sich zu orientieren, wo du denkst, Gefühl so, hinter dir kommen Leute die Rolltreppe hoch, hab doch bitte...
Bro, du bist nicht alleine auf dieser
Welt. Genau, also Leute, die nicht in der Lage sind, wir haben keine Augen hinten, aber man kann Augen hinten haben, wenn man sich ein bisschen Mühe gibt.
Vor allem, wenn man sich nicht nur um sich dreht und weiß, dass man die Treppe hochkommt, dass da auch andere Leute kommen. Bro,
und das macht mich richtig wahnsinnig.
Mich auch, das macht mich wahnsinnig. Und ich
nicht
finde,
nicht sehen.
Diese Mikroaggression von Leuten und dieses Mikro im Alltag, da wo ich kann, es ist auch... Der Kunde, der ekelhaft mit dem Kassierer spricht, weil er halt in seinen Augen in dem Moment eine ihm untergeordnete Person ist.
Genau.
Die Leute, die mit Kellnerinnen und so Putzpersonal.
Oder mit
so.
Obdachlosen noch schlimmer.
Bro, sowas finde ich, also sowas macht mich unfassbar wütend.
Ja.
Und es gibt ja auch diesen Spruch, du erkennst den Charakter von Menschen immer daran, wie sie mit Leuten umgehen, von denen sie nichts brauchen, auf die sie nicht angewiesen sind. So, ne? Und das meine ich. Und das ist, ich liebe einfach Leute, die höflich sind, die hilfsbereit sind, die ein Auge für die Gemeinschaft haben. Sagen, gehen Sie ruhig vor, Sie sind älter als ich oder wollen Sie sich setzen? Auch in der Bahn.
Ach, deshalb machst du mir mal die Tür auf.
Bro, da ist dieser, in der Bahn ist da dieser, die eine Seite, wo Kinderwagen und Rollstühle.
Ja.
So. Und wenn du dann da irgendwelche jungen Leute am Handy lümmelt siehst, habe ich auch schon ein paar Mal gesagt, so, Digga, steh, und deine Frau so mit Kinderwagen kommt.
Ja.
Digga, steh mal auf.
Hä, wieso?
Ja, weil deine Frau mit Kindern,
ja, übertreib doch nicht.
Ich denk so, Bro, warum muss ich dir das sagen?
Ja.
Du bist doch nicht, keine Ahnung, Digga. Du bist,
das ist für mich so ganz, ganz rudimentäre Erziehung, einfach,
genau. Warum eine Gesellschaft funktioniert.
Ja.
Weil wir miteinander und aufeinander eingehen.
Und das war tatsächlich etwas, was in Australien unglaublich wunderbar zu beobachten war.
Okay,
krass. Irgendwie haben die eine ganz krasse Teamwork-Freundlichkeit
das
dort.
Das ist geil,
also,
Digga.
Ich war nur 4 Tage da. Aber irgendwie,
du hast das Land durchschaut.
Irgendwie war das der Vibe. Ich habe das Land durchschaut.
Ja,
pass auf, wir kommen von Aggressivität, wir kommen vom Schläger zum Schlager.
Oh.
Die Frage an dich.
Was für eine Überleitung.
Ja, ey, ich bin so gut, Mann. Uwe Eibisch möchte gerne wissen, an Swiss.
Ja.
Und ich weiß es gar nicht, wie du drauf gekommen bist. Wie kommt man auf so ein Lied wie Linksradikaler Schlager? Wie ist es, jährt sich ja demnächst. 5 Jahre
Jubiläum. Genau, und ich kann jetzt hier schon mal im Podcast sagen, zu 5 Jahren werden wir auch mal wieder einen neuen linksradikalen Schlager
drauf. Oh ja. Aber wie kam die Idee?
Also, ich wollte schon seit langem, also guck mal, die Sachen, die mich immer als Fan am meisten reizen, sind immer Sachen, die irgendwie unerwartet sind. Zwei Sachen zusammenpacken, wo man denkt, die passen eigentlich nicht zusammen und dann passen sie voll geil zusammen. Und ich bin ja wirklich Schlager-Fan und ich rede halt von dem alten Schlager, ne? Von
70er,
ne? Dieser Disco-Schlager und so weiter und so fort. Und habe immer schon viele Jahre überlegt, ich würde eigentlich gerne mal einen linksradikalen Schlager machen. Und dann habe ich die Erfahrung von Corona gemacht, Digga, wie wir alle, und hatte irgendwie das Gefühl, ich muss die Zeit für mich irgendwie cool nutzen. Und dann haben wir diese linksradikale Schlagerplatte gemacht und ich glaube, ich meine, du warst ja auch von Anfang an dabei. Wir haben alle ziemlich schnell gemerkt,
du, Corwin und ich saßen im Raum und haben gesagt, so, du kamst mit so Ideen, hast so Sachen vorgesungen und wir so, okay, jetzt lass mal versuchen, das zu vertonen. Wie machen wir denn das jetzt?
Und man muss natürlich sagen, der erste Song gleich, linksradikaler Schlager, war halt schon einfach wirklich ein Volltreffer, bis jetzt auch unerreicht. Aber das hat halt einfach total Spaß gemacht, ne? So ein bisschen mit diesen alten so sozialistische Retro-Musik-Vibes mit so überspitzten Texten.
Ja, und diese Abba-Streicher.
Abba-Streicher und schöne Vibes und irgendwie ist das alles mitsingbar und so. Das ist halt irgendwie schon eine wilde Mischung und das war halt krass, weil das war so blöd und auch allen, denen ich davon erst erzählt habe, meinten, das ist ganz schön doof, Digga, das kann ich mir nicht vorstellen.
Wie war nochmal die Zeile mit dem, wir küssten uns im Wasserwerfer
Regen.
Wie war das nochmal?
Ich weiß nicht mehr.
Das war bei Antifa, glaube ich.
Ja, genau.
Auch so beste Zeile.
Ja, also, und dann denke ich halt, ne, und dann haben die Leute zum Beispiel linksradikaler Schlager gehört und war immer so, merkst du während des Songs so ein Grinsen und dann so, ey, Digga, das ist eigentlich ziemlich geil, so, weißt du, und dann noch, ey, alles zusammen, ne, das Video in Kiew, was auch sehr geil war, während hier komplett Lockdown war, waren wir da halt dann mit einer belarussischen Punkband, die fliehen musste aus Belarus, saßen wir in der Sauna und ich weiß noch, wie der, und die sahen alle aus wie Auftragskiller. Ja. Und dann der eine so guckt mich so an und will so Aufguss nachmachen. Er so, ist okay? Ich so, yes, go. Echt wirklich während Hochzeit Corona, ne? Ja. Auch in Kiew täglich 5000 Fälle und so. Und dann er so, this kills Corona. und Martin und ich gucken uns an so, Bro, ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das Ding Corona killt, aber scheiße.
Corona kills, ja.
Und das muss ich einfach sagen, das war auch für mich mental, war linksradikaler Schlager wirklich eine große Hilfe, durch Corona zu kommen, weil ich etwas hatte, auf das ich tierisch Bock habe und was ich irgendwie vorantreiben möchte.
Ich habe da auch nur, eine meiner Lieblings-linksradikaler Schlager-Erinnerungen ist Lordfest 2024, wo du mit auf der Bühne warst. Und ich gesagt habe, okay, dann spielen wir aber auch linksradikaler Schlager mit Band noch, also noch mit Gitarre und Schlagzeug dazu. Und ich lasse dich aber singen und ich gehe Schlauchboot fahren.
Ja.
Und linksradikaler Schlager ist ja in der Swiss und die anderen Welt bereits ein Culture Clash. Und wenn wir den aber dann noch spielen und ich bei meinem eigenen Konzert den vom Schlauchboot aus im Publikum sehe, wie du den singst mit meiner Band, es war einfach, also das werde ich nie vergessen.
Ja,
das
und was großartig. Halt auch echt lustig ist, Bro, dieser Song ist zu so einer Art Kulturgut schon geworden, so in der Festivalkultur irgendwie. Ja. Also es ist halt echt sehr, sehr lustig, wenn du dann auf irgend so Impericon-Fest, wo so sonst nur so Hardcore-Beatdown-Bands spielen und du schon mit Swiss und die anderen eigentlich voll die Hippie-Kapelle bist. Keine Ahnung, Digga, die Leute schon bei Swiss und die anderen voll die Party machen und dann kommt am Ende linksradikaler Schlager und alle singen mit und du denkst so, okay.
Du, ich habe das Ding gehört auf dem Zeltplatz in Wacken, auf dem Zeltplatz bei Mira Luna.
Ja.
Also die Leute spielen den Scheiß das halt, auf dem Zeltplatz.
So doof auch irgendwie und trotzdem so witzig und so cool und du zeigst trotzdem, was deine Position ist.
Genau, aber du hast genau das gemacht, was Schlager ist. Schlager wird nämlich genau in solchen Momenten, Leute sitzen zusammen und saufen und wollen was mitgrölen. Also es ist tatsächlich ein Schlager geworden.
Ja, voll.
Das ist das Witzige.
Ey, wirklich, ne? Also der hat mir aber auch sehr, sehr viel geholfen, einfach weil ich etwas hatte, was mich durch Corona erstmal geschliffen hat, so die erste Zeit.
Und da kommst du hast so eine schöne Überleitung gemacht, gerade wieder in so ein ernstes Thema. Manuela Knüppel möchte gerne wissen, ein bisschen Mama, ein bisschen Papa, welche Eigenschaften, Charakterzüge oder Rituale eurer Eltern erkennt ihr in euch wieder? Oder auch, welche hättet ihr gern übernommen, seid aber komplett das Gegenteil? Bei mir, soll ich mal anfangen?
Fang doch mal an.
Ich habe von meinem Vater, mein Vater ist sehr extrem organisiert, kann gut planen und alles solche Sachen. Das habe ich, glaube ich, irgendwie von ihm bekommen. Er ist sehr geordnet.
Das stimmt,
er ist aber sehr organisiert. Er ist aber nach außen hin kein, er ist nicht offensichtlich emotional und empathisch und so. Das habe ich irgendwie eher von meiner Mutter bekommen. Das Gegenteil bin ich tatsächlich, mein Vater ist extrem gut, keine Ahnung, auch in Mathe und Steuern und Dokumenten und dieser ganzen Scheiße, das kann ich überhaupt nicht.
Okay.
Bin ich völlig das Gegenteil. Ich hasse das, wie die Pest. Ich verzweifle schon bei einem Visa-Antrag. Ich muss das immer mit jemand aus der Band machen, weil ich das nicht verstehe, was da steht. Und dabei bin ich bin echt nicht doof, aber ich kann...
Man hat auch keinen Bock drauf.
Ich sitze vor so einem Dokument und es geht gar nicht. Und meine Mutter ist halt relativ tüdelig und so und irgendwie sehr verträumt und das habe ich zum Glück nicht von ihr bekommen. So, ich habe so das Gefühl, ich habe irgendwie das bekommen, was ich brauche von beiden. Muss aber sagen, ich sehe wenig, wo ich so ich sehe wenig, wo ich denke, das hätte ich jetzt gerne noch bekommen. Vielleicht ein bisschen mehr Ahnung von Mathe und Dokumenten und Steuer, aber da denke ich so, mit sowas kann man sich heutzutage auch helfen lassen.
Dafür hast du Leute, Digga.
Ja, ist so.
Ja, bei mir ist auf jeden Fall, von meiner Mutter habe ich absolut die mangelnde Impulskontrolle.
Ah, ist das so?
Meine Mutter trägt auch wirklich ihre Zunge, ihr Herz auf der Zunge und sie ist ganz schlecht da drin, etwas runterzuschlucken, was ihr so auf der Seele brennt, okay. Digga. Das habe ich auf jeden Fall von ihr und was ich von ihr habe, ist auf jeden Fall diese, glaube ich, wenn mir etwas Spaß macht und ich mir vornehme, etwas zu machen, dann setze ich wirklich Berge in Bewegung, Digga, um das zu machen. So, aber genau, da habe ich sehr, sehr, sehr viel Power. Gleichzeitig, und das habe ich auch von ihr, wenn mich was nicht kickt und ich auf was keinen Bock habe, dann kriege ich mich nicht motiviert. Also das ist so, da sind wir auch bei Steuer und so.
Bro, macht dir keinen Spaß?
Das macht mir sehr, sehr viel Spaß. Ja. Deswegen ist es wie bei dir, nur andersrum. Nee, es ist halt furchtbar. Und von meinem Vater, glaube ich, habe ich ein gewisses Loner-Gen, Digga. Also mein Vater hat sehr, sehr viel Raum auch für sich immer gebraucht und alleine sein und alleine spazieren gehen und Zeit für sich und nachdenken und schreiben. Und das habe ich absolut. Also ich kann auch sehr, sehr gut alleine sein und ich habe manchmal ein sehr großes Bedürfnis. Ich meine, habe ich ja erzählt, ich gehe einmal im Jahr alleine wandern und das juckt mich überhaupt. Also ich liebe das, so weißt du? Das ist so, ich kann sehr gut mit mir irgendwie...
Das ist etwas, was mir... Die Erfahrung fehlt mir noch. Ich war wirklich noch nie alleine mal so richtig... Ich muss das noch machen.
Ja.
Ich möchte das machen.
Ich liebe das, ne? Also...
Ich habe gerade noch das Gefühl, ich lasse irgendwie... Mein Kind ist noch in so einem Alter, wo ich denke... Er find's noch cool, mit mir Zeit zu verbringen.
Ja.
In 2 Jahren ist es wahrscheinlich nicht mehr cool. Vielleicht mache ich das dann.
Ja, also... Ich kann das nur empfehlen und da habe ich natürlich auch Glück, dass das auch so respektiert wird, sage ich mal, auch in meiner Family. Aber das ist so. Ich brauche manchmal, auch wenn es mir zum Beispiel nicht gut geht, das ist auch eher mein Vater, bin ich niemand, der gut darin ist, zu anderen Leuten zu gehen. Sondern ich bin dann echt wie so ein verwundetes Tier und ziehe mich so zurück, weißt du, und leck so meine Wunden und verschwinde so in meinem Bau, Digga, und bin dann irgendwie erstmal weg, bis es mir besser geht und dann komme ich wieder raus, so, weil ich habe auch, und das ist auch von ihm, ich habe eine sehr große Aversion davor, so anderen Schwäche zu zeigen, so auch so, dass ich verletzt bin oder so, dann gehe ich lasse mir es nicht anmerken und gehe dann halt weg und komme wieder, wenn es mir besser geht, so, weißt du, ja.
Optisch? Was hast du von deinen Eltern optisch bekommen?
Das ist eine gute Frage. Wenn Leute so ein Kinderfoto von meinem Papa und mir sehen, sagen viele, siehst dein Vater sehr, sehr ähnlich. Wahrscheinlich eher als meiner Mutter. Auch er war ja ein sehr, sehr dunkler Typ.
Ja.
Und wahrscheinlich würde ich sagen, glaube ich, sehe ich da eher wie mein Vater aus.
Das ist witzig, weil ich bin überhaupt nicht mein Vater. Wenn man meinen Vater anschaut, wenn der jünger war, blond, blaue Augen. So, meine Mutter hat halt dunkle Augen, dunkle Haare, aber trotzdem auch irgendwie ein anderes Gesicht als ich. Ich sehe meinem Opa, dem Vater meiner Mutter, okay, extrem ähnlich.
Sagt man ja eigentlich auch, ne, die Generation. Ja.
Das ist halt weird, weil ich habe von meinem Opa entweder nur Kinderbilder oder, war ein großes Thema in unserem Podcast, in Nazi-Uniform.
Oh ja.
Der auch ein paar gezeigt. Und das ist halt ganz weird, wo du dein Gesicht siehst in diesen Uniformen.
In diesen Uniformen. So, KI, Digga, könntest du doch jetzt mal nachbauen, wie es.
Na, endlich.
Wie du damit aussehen
endlich. Würdest. Endlich. Swiss666 möchte gerne wissen, wieso nimmst du, Chris, den Swiss nie mit nach Australien oder so?
Genau. Das ist eine Sache, die dachte ich, um es auch einfach nochmal official zu machen, warum du nie da irgendwie so einen Backliner-Job, einen schlecht bezahlten findest, der mir wenigstens Flug und Unterkunft sichert. Dass ich da mal mitkommen kann zu sowas.
Okay, das nächste Mal frage ich dich und dann gucke ich, ob du zusagst.
Ja, also irgend so ein Billo-Job, den jeder Bauer kann.
Ja. Ey, die Flüge, ne? Wir sind mit 8 Leuten hin. Wir haben inklusive Übergepäck, man muss ja Übergepäck zahlen, 15.000, 16.000 Euro nur für die Flüge hin und zurück bezahlt.
Hin und zurück?
Hin und zurück. Die Inlandflüge haben die Veranstalter gemacht.
Okay.
Ah, Digga.
Aber... jetzt mal ganz transparent für die Fans, bleibt da viel hängen auf so einer
Tour? Nee, die Tour, da ist quasi nichts hängen geblieben. Das hat sich gerade so lala mit Merchverkauf vor Ort und so.
Einfach weil man...
Weil wir Bock drauf hatten. Weil wir es ausprobieren wollten.
Ja, und man baut natürlich auch auf.
Ja, genau. Und es gibt ja, wenn man das dann ein paar Mal macht, es gibt dann Bands, eine Freundin von uns, die sind parallel getourt, polnische Black-Metal-Band Behemoth. Die haben wir auch getroffen, witzig, am ersten Tag im Hotel und am letzten Tag beim Flughafen. Und die machen das seit vielen Jahren und die spielen halt vor 3000 Leuten.
Geil, und da bleibt dann halt auch was hängen.
Natürlich, das ist dann ein ganz anderes Level.
Geil, ja, da freue ich mich. Wenn du, es muss ja nicht Australien, Südamerika, Christian, all diese Geschichten.
Bautzen,
da war ich auch schon.
Und da sind wir, es ist, die Überleitungen sind das so gut. War es eigentlich mein Handy oder deins?
Das war dein Handy.
Okay, muss ich das mal kurz, sorry. Ich mach das mal leise. Wir sind schon, ja?
Nee, alles gut.
Wenn ihr euch, also Fran Just, oder ist es Fran Just? Weiß ich nicht. Fran Just möchte gerne wissen, wenn ihr euch entscheiden müsstet, auf was könntet ihr eher verzichten? Live-Auftritte oder Veröffentlichung neuer Songs?
Veröffentlichung neuer Songs.
Live-Auftritte.
Ja?
Ja.
Okay.
Krass. Nee. Für mich ist das Geilste, neue Songs zu machen.
Ja, das stimmt auch, Digga. Ich weiß, ich kann nicht noch revidieren, weil ich finde auch, ne, dieses, das ist ja am Ende das, weswegen man auch angefangen hat, Musik. Es ist so krass, weil es hängt halt auch so hart zusammen. Ne? Also, es gibt neue Songs rausmachen und selber, ich finde der größte Flash, ich habe dir hier bevor wir recorded haben, eingezeigt mit einer anderen Band, die wir jetzt machen, wo ich voll gehypt bin. Freiwild,
geil.
Freiwild ist halt einfach auch Herzensangelegenheit für mich. Und dann finde ich aber immer den Moment, wo man die Menschen, denen deine Musik was bedeutet, mal vor Ort sieht, ist halt schon...
Aber kann ich auch revidieren? Na, das Problem
weißt
ist...
Weißt du, was ich meine? Also dieses so, du bekommst wirklich mal Feedback und guckst in diese Gesichter von diesen Menschen, Digga, denen deine Songs was geben.
Du machst den Soundtrack zu deren Leben. Deshalb, also ich muss das quasi auch revidieren, irgendwie, aber eben irgendwie auch nicht. Der Live-Auftritt an sich, ich genieße es, aber du weißt, habe ich dir schon erzählt, alles drumherum, das Reisen, das Warten,
nervt,
ich hasse es.
Das nervt.
Aber ich habe es jetzt gerade, stehst in Australien und da stehen hunderte Leute, die singen deine Songs und du weißt, du hast einen Soundtrack, einen Teil des Soundtracks von deren Leben kreiert und ich weiß, was das für mich bedeutet, weil andere haben den Soundtrack zu meinem Leben gemacht.
Ja. Und DJ Bobo, ne, meinst du?
Natürlich, ey, unter anderem, Digga.
Das wäre anders, ne? Freedom!
Feature mit DJ Bobo würde ich sofort machen. Ja. Oder HP Baxter.
HP Baxter.
Sofort machen.
Ich weiß, wo er wohnt.
Okay, sag gleich mal.
Sag ich nicht.
Simse 980 möchte wissen, das passt da auch so gut dazu, und das können wir vielleicht gar nicht beantworten, aber vielleicht einfach als Antrieb nehmen. Wann macht ihr musikalisch mal wieder was zusammen? Schwarz-Rot-Gold ist einfach genial, gerne mehr davon. Also ich finde, wir müssen auf jeden Fall mal wieder einen Song zusammen machen. Wir haben ja sogar mal einen geschrieben.
Wollte ich gerade sagen, wir haben ja gerade mal wieder auch, stimmt, wir haben zwei geschrieben.
Hallo Depression.
Hallo Depression, wir haben letztens auch noch einen geschrieben.
Ja, der kommt auch raus. Ich habe das entschieden.
Simse, das ist, muss man tatsächlich sagen, ich glaube, bei so Leuten wie uns, die auch so viel Musik machen, hat es auch einfach immer mit Gelegenheit zu tun.
Ja.
Ist jetzt gerade der Moment für den Song. Aber es ist nicht so, dass wir beide nicht irgendwie kreativ zusammen werken würden. Wir wollen ja jetzt ich weiß nicht, darf ich das überhaupt sagen?
Weiß ich nicht, gefragt, ich weiß ja nicht, was du sagen willst.
Lust habe, bei so einem Ding mitzuschreiben, was du mit Menschen aus Flensburg machen willst. Wusstest du noch gar nicht?
Sag mal. Ja, ich kann es ja rausschneiden zur Not. Warte, ja, was haben wir? Raus. Knappe Stunde, 55.
Ja, die hat mich gefragt, ob ich für Bock hätte auch
mit euch. Achso, ja, das können wir noch nicht. Ja.
Ja.
Finde ich super, ja. Aber ja.
Okay, wir machen weiter. Christian hat...
Ich piep das einfach raus.
Wusste noch nichts davon, aber ich hoffe, du freust dich.
Ich habe da richtig Bock drauf, weil das ist,
also,
ist richtig Assi-Schlager.
Das liebe ich halt auch. Ne? Ja. Ich liebe so neue Musik machen. Ich bin tatsächlich auch gerade, mache ich ein Kinderprojekt auch mit jemandem, den wir alle kennen und so. Und das, deswegen auch, um nochmal zu der Frage davor zurückzukommen. Es ist schon am Ende dieses Musikmachen.
Ja.
Das macht mir einfach tierisch viel Spaß, weil jeder Song ist ein neues Puzzle, was gelöst werden muss. Hat seinen eigenen Code, damit etwas funktioniert. Es fühlt sich immer wie so ein Sudoku an, alles muss zusammenpassen und das liebe ich am Musikmachen.
Und zu der Frage, wann wir mal wieder zusammen einen Song wirklich nicht nur vielleicht schreiben, sondern singen. Theoretisch könnten wir das jede Woche machen, aber es muss halt irgendwie der Funke da sein, wo man sagt, es gibt einen guten Grund dazu. Und man macht es nicht nur, genau, man macht es nicht nur einfach, um den Namen zu droppen, sondern dass man denkt so, ey, den müssen wir zusammen machen. Und bei Schwarz, Rot, Gold war es damals einfach so, dass wir dachten so,
ja,
geil. Und es war auch Corona es und das passt. War so, ah, das ja, musste einfach ja, raus. Ja.
Das Thema passt, ja. Weißt du?
Also das haben wir schon, hier wurde gerade gefragt, was wir aneinander so mögen und so, das haben wir ja eigentlich schon.
Haben wir das schon.
Mondprinzessin möchte gerne wissen, wann endlich Podcast-Tour? Wahrscheinlich nicht rentabel, aber man kann ja mal fragen. Also Bock hätte ich ja schon, aber rentabel ist halt das Problem.
Ich glaube, erstmal müssen die Leute einfach weiter nach Hamburg kommen. Und das finde ich ist auch ein schönes Ding. Das könnte man sich für dieses Jahr auch wieder überlegen, Christian.
Ja, sollten wir machen. Wieder Dezember oder so.
Ob man zwischen den Shows vielleicht...
Wir haben das gleiche Wochenende, ne? Ja.
Haben wir?
Ja, pass auf.
Ja, aber vielleicht kann man da zwischen denen einbauen.
Habt ihr schon veröffentlicht euer Jahresabschlussding, wann ihr spielt?
Ja.
18. ne?
Wir spielen, das kann ich dir gleich sagen, Christian. Das kann ich dir doch sagen. Ich bin noch hier vernetzt, Alter.
Ich glaube am 18.
19.12. spielen wir.
19.
Und ihr?
Stimmt, wir spielen 18. und 19.
Ja, ist doch Bombe.
Ja, pass auf. Wir spielen dieses Jahr, wir haben ja dieses Jahr gesagt, wir wollen nicht groß, wir wollen kleiner, dafür zweimal. Das heißt, wir machen dieses Jahr dieses zweimal große Freiheit.
Ja.
Das heißt, wir tauschen das quasi.
Ja.
Und große Freiheit musst du ja immer um 22 Uhr durch sein.
Ja.
Ihr müsst wahrscheinlich in der Inselpark um 23 Uhr durch sein.
Ja.
Wenn wir zusammen Song performen sollen, verspreche ich dir, ich steige noch verschwitzt um 22 Uhr ins Taxi, fahre in die Inselpark und kann um 22:45 noch einen Song am 19. performen.
Das ist doch geil, Digga.
Ja.
Das machen wir.
Das finde ich gut.
Schnieschner Schnappi.
Ja. Ja, komm, ein paar Fragen kriegen wir mal hin, oder?
Ja, komm.
Antifa Intelligence.
Ui.
Geiler.
Da muss man jetzt aufpassen,
was geiler Profilname. Hat. Möchte gerne wissen, ihr seid zwar zwei Hübsche, aber wir wissen ja, ihr seht nicht ewig so aus. Aha. Ich sehe nicht ewig gut aus. Was ist eure morgendliche Routine, wenn ihr auf Tour seid? Total Abriss oder Yoga und Selfcare? Hast du eine Routine? Und wir reden jetzt nicht von, man fliegt irgendwo hin oder macht ein Einzelkonzert, sondern Nightliner-Tour,
Denke ich. Also, ich bin leider Gottes immer sehr früh wach.
Früh heißt was?
Digga, meistens, wenn wir bei der Location ankommen, bin ich schon wach, so 9, 10. Dann gehe ich rüber in die Location. Völlig, der Nightliner zernagelt mich immer, der kennst du, ne? Man ist irgendwie, fühlt sich morgens immer knautschig, Digga.
Der Schlaf ist nicht so geil wie in einem geilen Bett, ne?
Ne, der Schlaf ist nicht so geil und irgendwie komme ich dann verknautscht da an und trinke ich einen Kaffee, dann komme ich so langsam klar. Und dann dödel ich meistens so ein bisschen rum. Ich dusche zum Beispiel immer nachts nach der Show morgens nicht. Also viele von uns gehen dann morgens erstmal duschen. Ich dusche nach der Show und dann halt am nächsten Abend wieder nach der Show.
Ja.
Und das heißt, ich hänge da ein bisschen rum und irgendwann verziehe ich mich dann wieder in die Koje, Digga, und penne meistens nochmal eine Runde.
Vorm Soundcheck noch.
Vorm Soundcheck oder gucke eine Serie oder so. Und dann, genau, nach dem Soundcheck vielleicht, oder nach dem Soundcheck, das ist ja so meistens 16 Uhr so um den Dreh, da haben wir auch immer Sippeneinlass. Dann kommen die Sippen rein und dann ist es, ja, dann gibt es meistens Dinner, ne? Dann isst man, dann hängt man ein bisschen rum, dann kommen meistens Leute zu Besuch, die man kennt. Mal freut man sich mehr, mal weniger.
Manchmal kann man auch nicht reden, weil man sagt, man muss mal die Schnauze halten.
Man muss die Schnauze halten wegen der Stimme.
Ja.
Und dann geht es so langsam Richtung Show. Und dann fängt man natürlich an, sich auch irgendwann zu freuen. Und dann, ja, dann wirfst du mal einen Blick in die Halle. Und ja, das wird jetzt auch auf Tour, ne? Also, wir spielen jetzt, wir haben jetzt das Palladium irgendwie nach 7 Monaten ausverkauft diesmal.
Das ist geil.
Und das wird schon etwas Schönes sein, wenn du dann auch so aus dem Backstage mal so
in die
Halle luscherst und denkst so.
Sind schon Leute da? Gibt's noch Abendkasse?
Bro, hier sind einfach 4000 Leute in Köln. Digga, ich erinnere mich noch an meine erste Show in Köln vor 150 Leuten.
Im MTC?
Nee, im kleinen Underground, Digga.
Ach das, da war auch meine erste, glaube ich. Oder
aber die kleine, ne? Nicht der größere, wo dann irgendwie 300 oder so.
Ach so, denn es gibt noch kleinere.
Es gab so einen kleinen Raum, wo 150 Leute reingingen.
Okay.
Und das ist dann schon irgendwie ein Step, wo man so denkt, ja, das ist geil. Und dann gehe ich irgendwie, also gesauft ist bei uns eh nicht.
Bist du früh im Bett oder spät?
Also ich bin als einer der Ersten im Bett, aber es ist schon immer trotzdem noch spät, ne? Bis dann nach der Show noch irgendwie was Kleines essen.
Ja, früh im Bett ist eins meistens.
So, früh im Bett ist eins und dann brauche ich meistens auch Zeit, um irgendwie einzupennen, Digga. Und dann ist es 2, 3 manchmal und dann siehst du, dann ist so 9 Uhr morgens wach werden, gar nicht so lange schlafen.
Das ist nicht viel.
Das sind so 6 Stunden, die ich dann penne, 6, 7.
Ich kann manchmal auch erst schlafen, wenn der Nightliner angekommen ist, wieder je nachdem, steht, wie die Straße so ist.
Ja, ja, das ist halt auch so wichtig, der Nightliner-Fahrer. Ich finde, der macht so einen Unterschied.
So
wenn
krass.
Du einen smoothen
und
Fahrer
hast. Und der Bus auch. Aber
ja, ja. Wenn du einen smoothen Fahrer hast, ist das schon mal die halbe Miete. Und du, Christian, was machst du so?
Bei mir sieht der Tag tatsächlich ab Soundcheck ziemlich genauso aus wie deiner. Davor ist es aber so, ich genieße es, alleine im Bus aufzustehen. Und so lang zu schlafen, wie es geht. Ich wache auch manchmal dann morgens noch kurz mal auf und höre das Gerödel, wenn die alle rausgehen. Und alle sind natürlich viel lauter, als sie sein müssten. Und dann penne ich meistens, wir haben Soundcheck meistens so 14 Uhr oder so. Und ich penne dann bis 12.30 Uhr, 13 Uhr.
Okay.
Und ich genieße das, aufzustehen und nicht im Flur mit anderen halbnackten Leuten, die versuchen, sich dort anzuziehen. Ich hasse das.
Ja.
Brauch so meine Ruhe, dass einfach keiner da ist.
Ja.
Dann setze ich mich hin, trinke meistens erstmal einen halben Liter oder bis ein Liter stilles Wasser oder so, weil ich irgendwie.
Mache ich auch morgens.
Brauch.
Ich trinke viel Wasser.
Genau, und so ein bisschen so Vitaminpulver-Bums irgendwie.
Das mache ich nicht.
Ja, aber ich bin ja auch alt, ich brauche das. Und dann sitze ich da so ein bisschen rum und mache Sachen, ich genieße es dann, die Dinge in Zeitlupe zu machen, weil ich weiß, die nächste Aufgabe ist irgendwie spätes Frühstück und Soundcheck und vielleicht nochmal Zähne putzen oder so. Und ich mache das aber in Zeitlupe. Also wirklich langsam die Koffer rein, Backstage suchen, nicht mit Leuten groß quatschen, ewig brauchen fürs Zähneputzen, auf der Toilette 10-mal so lange sitzen, wie man muss, keine Ahnung, weil man einfach ist, weil man es kann.
Ja.
Weil noch nicht der Stress beginnt. Und ab Soundcheck ist dann auf einmal bam, 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 Soundcheck, Leute, Meet and Greet, Essen, anmalen, Show, duschen, schwitzen,
klar. Ja.
Ich versuche tatsächlich einfach so lang wie es geht zu schlafen.
Das ist gut, ja. Nee, das kann ich. Ich habe morgens auch immer Hummeln im Arsch.
Wie kommen die da rein?
Das werde ich dir gleich mit einem anschaulichen Bild vormalen.
Pass auf, ich finde die Frage irgendwie niedlich. Und ich bin einfach gespannt, was du sagst. Katja Starke möchte wissen, was bedeutet Mode für euch? Interessieren euch aktuelle Trends? Oder nehmt ihr die eher so am Rande wahr?
Ja, Christian, erzähl doch mal. Fashion Week Duisburg warst du letztes Mal da, ne? Hast du gesagt?
Nee, es interessiert mich, sagen wir so, es gibt sicherlich Sachen, die ich sehe, die gerade neu in Mode sind oder wieder in Mode, wo ich denke so, geil, es gefällt mir.
Ja, das hole ich mir.
Hole ich mir. Aber es ist nicht so, dass ich das aktiv verfolge und versuche, en vogue zu sein.
Ja.
Das ist mir völlig scheißegal. So, sondern aber man ist sicherlich unbewusst beeinflusst.
Ja, ich meine, du bist ja schon eigentlich ein modischer Typ, finde ich.
Heute mit meinem Swiss und die anderen.
Nee, aber
Jogger.
Sonst so, ne? Du, also bei mir ist es tatsächlich.
Ja, aber das ist das, worauf ich Bock, das ist, was ich trage, ist ja nicht modisch, was gerade in ist.
Ja.
Oder sehe ich das falsch?
Nö, also weiß ich nicht. Jetzt, ich gehe wirklich, dazu kenne ich mich zu wenig aus, aber ich finde schon, du hast so deinen Style und du hast dann sehr gutes Gefühl für was.
Das
was
ist mir auch wichtig, aber mir ist nicht die aktuelle Mode wichtig.
Nee, und das ist bei mir halt auch so. Ich bin, also, Digga, mein Casual-Look ist halt einer, den ich sehr genieße und das ist eigentlich immer noch der...
Aber schöne Armani-Hose.
Ja, der Straßen-Look, den ich eigentlich immer getragen habe, als Jugendlicher schon, ja. Ne, Jogginghose, Hoodie, irgendwie eine coole Jacke. Was mir sehr wichtig ist, sind immer fresche Sneakers, Digga, ich mag Sneakers und da gehe ich aber auch nicht nach dem, was sind gerade die neuesten angesagtesten... Jetzt blamier ich mich wahrscheinlich.
Air Jordan, die teuren.
Oder Jeezys, sondern ich hole mir einfach gerne Sneakers, die ich geil finde.
Was hältst du von diesen 450 Euro Air Jordan Limited Edition? Findest du sowas geil, sich Bro, sowas zu sammeln? Oder bist du eher der Typ, der sagt, wenn ich coole Sneaker, will ich die auch tragen?
Ja, also ich trage, ich weiß noch, in New York, als ich in New York war, gab es da so ein paar Läden, die so diese Limited-Schuhe hatten.
Mhm. So in Zellophan verpackt und so.
Ne? Ja, ich weiß nicht, die 950 yeah. Dollar für eine Special Edition von Blablub und so. Und die Kids stehen da alle und du fragst dich, wo zur Hölle habt ihr das Geld her, ne, ja. Für solche Schuhe? Deswegen, das reizt mich überhaupt nicht. Also es gibt auch eine gewisse Grenze, wo mir Schuhe einfach zu teuer sind. Also Digga, ich kaufe Sneakers vielleicht bis... Das höchste aller Gefühle war mal 130 Euro oder so, weißt du? Und das fand ich schon einfach...
Okay, da bin ich anders. Wenn ich was richtig geil finde, dann kann es auch 140 sein.
Nee, da bin ich mit Jacken. Also ich bin ein Jacken... Ich habe eine Jackenpsychose. Ich habe sehr, sehr viele Jacken. Und da bin ich... leider Gottes habe ich da auch schon oft... mehr Geld ausgegeben, als wo man sagt so, Bro, du hast doch eigentlich genau die Jacke schon mal anders. So, aber ich so,
also
nein.
Also sagen wir so, ich kaufe mir inzwischen eigentlich auch keine, es klingt so kacke, ne? Aber ich kaufe mir auch keine Klamotten, weil ich sie brauche.
Nee.
Ich brauche ab und zu neue Socken, weil da sind dann Löcher drin.
Unterhosen, Socken.
So, und ich fahre morgen in Skiurlaub und geil. Ich brauchte neue Skisocken.
Mhm.
Aber ganz ehrlich, ich brauche keine Shirts, keine Hosen, keine Jacken, keine Pullis,
ja.
Keine Schuhe. Ich habe brauche ich eigentlich nicht. Ich kaufe mir Sachen, weil ich Bock drauf habe.
Aber ich bin auch nicht so ein großer Shopping-Liebhaber. Also so losgehen und zu shoppen. Und Digga,
Sachen anprobieren.
Ich nehme es dann so mit. Ja, passt doch.
Ich nehme sie wenn mit und wenn wir sie nicht passen, dann verschenke ich sie.
Genau, ich bringe auch nicht immer zurück.
Ich bringe die nie zurück.
Weil ich denke so, nein, Mann, scheiß doch. Nein, du hast doch die und die Größe. Willst du die haben?
Nee.
Ja, was bekommst du dafür? Alles gut. Nimm.
Ich habe das ständig mit meinen Jungs aus der Band, dass ich kaufe mir immer irgendwelche Bühnenklamotten und dann merke ich so, oh, passt nicht. Und dann denke ich so, okay, der eine ist ein bisschen dünner als ich, der andere ein bisschen größer. Keiner hier, da.
Ja.
Willst du haben?
Ja, bitte. Ja, nee, das bin ich auch so. Ich bin auch keiner, der, also ich bestelle auch zum Beispiel nicht so viel im Internet und so weiter und so fort. Und wenn ich das mal gemacht habe, dann habe ich es auf jeden Fall nicht zurückgeschickt, wenn es mir nicht gefällt.
Komplizierter Name, die Momo 8 Ahoy möchte wissen, und ich will es wirklich von dir wissen, wie schafft ihr es eigentlich, all eure Songs zu merken und immer live abzuliefern? Weil ich schaffe es ja nicht. Ich brauche wirklich, ich hasse mich dafür, ich brauche die Texte.
Das ist nur eine Kopfgeschichte bei dir, oder?
Nee,
wir ehrlich, Digga.
Ist es, aber ich habe...
Es kam irgendwann. Durch einen Film und da ist in deinem Kopf so ein Anker, den du dir da gesetzt hast, aber...
Ja, aber wie, ich komme da nicht mehr raus. Die Frage ist, wie bereitest du es vor? Wie lernst du Texte? Muss ich mir das vorstellen? Du sitzt wirklich zu Hause, liest die ab und du singst die vor dich hin die ganze Zeit, oder?
Wenn wir ein neues Set zusammenstellen, zum Beispiel wie jetzt für die Tour, dann proben wir das ja. Und dann merke ich so bei den ersten ein, zwei Proben, merke ich, bei welchen Songs ich noch die ich wieder auffrischen muss. Ne? Also man kennt sie ja alle und ich finde, es kommt dann alles schnell wieder. Aber
nee.
Grundsätzlich
kommt das nicht.
Sorry. So grundsätzlich Bro, ist nur dein Dings, was du dir da, das ist nur dein Kopf, wirklich, weil du kannst die alle. Und was ich mir zum Beispiel, man hat ja auch manchmal mal einen Song vergessen oder wo sind wir gerade. Was ich mir dann immer sage und was mir tatsächlich voll hilft, Bro, denk gar nicht über die nächsten Songs nach und über die nächsten Texte, weil das ist alles tief
in dir drin. Das ist mein Problem. Ich denke über das nach, was gleich kommt.
Du hast es tausendmal schon gesungen. Denk gar nicht drüber nach. Mach einfach, konzentrier dich gar nicht auf die
Texte. Das heißt, du sitzt nicht zu Hause und lernst aktiv deinen...
Nein, also ich merke dann bei der Probe, okay, der und der und der Song ist gerade, da fehlen mir ein paar Zeilen. Dann höre ich den im Auto ein paar Mal und bei der nächsten Probe ist der da. So.
Vielleicht ist das Ding, ihr probt halt richtig viel. Ne? Bei
uns
ist so, wir üben alle alleine und proben einmal und dann geht's auf Tour.
Wir proben wirklich jetzt im Moment dreimal die Woche, Digga. Und das, ja, keine Ahnung, das ist für mich
vielleicht schon... Vielleicht ist das das so. Regelmäßige Machen.
Ja, und es ist natürlich, ist ja auch leichter gesagt als getan. Ne? Also zum Beispiel, wenn ich einen Prompter hätte,
ja,
würde ich gar nicht mehr drauf gucken. Es wäre nur für meine Sicherheit.
Das ist bei mir aber auch so. Ich gucke, es gibt Songs, wo ich auf den Prompter gar nicht gucke oder mal ganz kurz denke, warte, zweite Strophe, sehe das erste Wort und ich habe auch nicht auf dem Prompter die kompletten Texte. Ich habe die Zeilenanfänge meistens.
Okay.
Manchmal die kompletten, es kommt drauf an, aber meistens die Zeilenanfänge, wie so ein Referat, ja, wo du so weißt, so, was der nächste Punkt.
Krass. So,
aber
ja, das ist
Amok, Amok in Wonderland. Geiler
Name.
Digga, Songtitel, Amok in Wonderland. Ich glaube, daraus muss ich einen Songtitel machen.
Mach das, Digga.
Für was habt ihr absolut gar kein Talent? Also was seid ihr richtig schlecht? Und jetzt sag nicht Steuern, sag was anderes.
Das hat schon. Wofür habe ich gar kein Talent?
Digga, ich muss mir gerade Amok in Wonderland, ich muss mir eine E-Mail schicken, das ist der Hammer.
Wofür habe ich gar kein Talent? Das ist schwer zu sagen, ich bin allgemein einfach so multitalented.
Das, ich kann es eben auch nicht beantworten.
Also ich habe halt so gar kein Talent zum Beispiel für mich organisieren.
Mhm.
Ich habe bis heute keinen Terminkalender. Ich trage mir nichts ein.
Was?
Ich habe keinen Terminkalender.
Ich trage mir
nichts im Handy.
Aber wie bist du dann? Ich meine, du fragst immer mal nach, wie du es auch zum Podcast sagst, so 9 Uhr und ich denke so, Digga, scroll 5 cm hoch, da steht's, aber okay. Aber du weißt es ja trotzdem. Du hast mich einmal in meinem Leben, glaube ich, versetzt,
Bro,
und ich dich auch einmal, weil du es halt vergessen hast.
Nur eingefallen, weil du mich jetzt für Freitag dran erinnert hast und dann lege ich so, also ich, was ich ab und zu habe, ist, dass ich dann so kurzfristig Sachen umlegen muss, was immer klappt.
Yeah.
Aber grundsätzlich würde man ja über mich nicht sagen, Digga, du bist ein unpünktlicher Typ oder Swiss verpeilt immer was.
Nein, du hast ganz normal ab und zu mal was verpeilt, so wie jeder Mensch.
Aber ich trage mir nie etwas ein. Ich kann mir, ich habe keinen Terminkalender, ich habe kein Handy-App, wo ich alles eintrage. Digga, es ist alles immer so in meinem Kopf. Zum Beispiel, ich weiß so, aber, das nächste Mal.
Aber was ist mit, keine Ahnung, Booking, Ludwig? Ja,
genau.
Die Show, also da, es gibt quasi so, auch so ein Excel-Sheet für euch.
Da bin ich nicht drin, Bro, weil es mich schon über, mich zu sehr genervt hat, mich in diesen Google-Kalender einzuloggen. Das überfordert mich schon.
Aber woher weißt du denn, wann du Show spielst? Guckst
wenn
du dann
die
mal
Jungs
bei...
darauf rüber anfangen zu reden, kriege ich mit, dass wir,
dass
wir ein Konzert haben.
Digga.
Und wenn ich dann Richtung Urlaub gehen will, dann sage ich wirklich in unsere Telegram-Gruppe, ich so, Jungs, könnt ihr mal mir die Festivalsaison screenshotten im Kalender, damit ich mal sehen kann, wann das ist? Und dann.
Du tötest mich gerade.
Ja, das bin ich, Digga.
Oh, also ich.
Du bist. Ja, okay, was ist denn dein Non-Talent?
Oh, Digga. Ich kann keine Blasinstrumente spielen. Doch, Flöte kann ich. Nein, ich kann keine Blechblasinstrumente. Nee, was kann ich gar nicht? Ich war auch schon bei der Steuer tatsächlich. Ich hasse Kochen.
Echt?
Ja. Ich kann 3, 4, 5 Sachen kochen, weil wenn man ein Kind hat, muss man halt nun mal auch lernen, mehr zu machen, als eine Pizza aufzutauen.
Eine Spaghetti irgendwie.
So, dass man auch in der Lage ist, 3, 4 gesunde Sachen. Aber ich habe dafür kein Gefühl, wenn mir jemand sagt so, und ich kann, es ist nicht so, dass ich gutes Essen nicht wertschätzen kann. Ich liebe das und kann auch mit verschiedenen feinen Gewürzen das rausschmecken und weiß, wie was, wenn ich es konsumiere.
Ja.
Aber wenn es darum geht, das zu machen, jemand sagt, naja, sowas hat man doch im Gefühl, mach eine Prise davon und da.
Ja.
Und nee, null, gar nicht.
Ich finde auch, ich habe so einen Bekannten, Diggi, der mariniert dann das Fleisch 3 Tage vorher. Dann wird das am nächsten Tag, wird das dann im Ofen so gebacken. Dann wird es gepult. Dann wird es in den Eintopf, der auch schon seit 3 Tagen köchelt, reingepackt.
Oh Gott.
Dann wird eine Soße reduziert.
Aber es ist ja auch geil.
Weil es hat ja auch richtig was Meditatives. Aber ich denke so, ey Digi, dann scheiße ich doch drauf. Dann gehe ich lieber zum Fischladen und esse eine Fischsuppe und passt.
Also ich mag es, so eingebunden zu werden, wenn es so family-mäßig heißt oder ein paar Freunde. Ja, genau. Wenn wir, keine Ahnung, manchmal haben wir so ein Band-Meeting und heißt es, ey Jungs, wollen wir was kochen? Und
ja,
dann wird so Pesto-Pasta selber gemacht, weißt du, selber. Und dann sag ich, gib mir irgendeine Aufgabe. Heißt es, Chris, schneid die Tomaten bitte so groß.
Okay.
Ich so, okay,
check.
Mach ich. Das mache ich gerne. Ich bin dann so ein Mitmacher. Normalerweise ist meine Aufgabe ja immer eher so Projektleiter.
Ja,
aber bei so.
Da ist man gern angestellt. Ich bin eher der, der ab und zu dann in die Küche kommt. Wie lange denn noch?
Also, du übernimmst die Verantwortung.
Ja, ich bin der, der Timetable-Keeper. Ich so, wann gibt's denn Essen?
Ja.
Was ist jetzt mit dat Essen? Nee, ja, ist so. Geht mir auch so.
Es gibt noch eine Frage hier von Carmen Anna Sim. Die fragt etwas, wo ich tatsächlich sagen würde, hör dir alle anderen 49 Episoden bitte an, weil wir sehr viel darüber reden. Die Frage ist nämlich, hat euch das Vätersein verändert und was habt ihr von euren Kindern gelernt? Und ich kann nur sagen, ja, also mich hat es sehr verändert und ich lerne jeden Tag so viel, gerade über Empathie und Zwischenmenschlichkeit, und man lernt beim Erziehen teilweise mehr über sich selbst als alle Jahre zuvor.
Ja.
Aber ich glaube, wir haben da so viel drüber geredet. Also das ist, muss man vielleicht sagen, ey, hör dir die 49 Stunden an.
Ich muss dir jetzt einen ganz kurzen Proud Daddy Moment einfach mal mitgeben.
Please.
Es gab jetzt das erste LEG, Lernentwicklungsgespräch.
Ja, gab es bei uns auch immer
und
jedes
man
Jahr.
Geht,
ach ja, sie ist ja jetzt in der Schule, Rosa, ne?
Ja, und man geht in der Vorschule und man geht dahin. Okay.
Es gibt ein Lernentwicklungsgespräch in der Vorschule?
Ja. Ah. Und man geht dahin und dann sitzt man da und dann sagt die Lehrerin, ja, ich bin ein bisschen im Verzug, es hat eben länger gedauert, aber bei Ihnen werde ich das jetzt rausholen. Ja, wir haben uns ja noch nicht so oft gesehen. Sie sind ja auch immer, komm mal kurz, bringen und gehen. Sie sind ja jetzt niemand, der so viel nachfragt und so. Ich freue mich einfach mal, die Eltern von Rosa kennenzulernen.
Ach, das ist süß.
Um ihnen zu sagen, was haben Sie für eine tolle Tochter. Digga, und ich sitze da, wir sitzen da wie die Honigkuchenpferde, Alter. Du kennst das, ja, ne? Das ist jetzt
natürlich
auch so. Digga, man denkt so, das ist voll schön, das mal zu hören, so, ne? So, weil man ja auch, klar denkt man, man macht das irgendwie ganz gut.
Und natürlich,
ne?
Das eigene Kind ist immer das Tollste,
die
natürlich.
Die Pizza, ja, und Fernsehen nach der Schule direkt und verschiedenste Konsolen und so und viel Süßigkeiten. Also man hat ja schon Gefühl, dass das auch gut ist, was man da macht.
Schusswaffen.
Ne, Schusswaffengebrauch beibringen und so. Und dann das mal so als Feedback zu bekommen, muss ich echt sagen, das hat mich irgendwie so sehr ergriffen. Und ich wusste auch, dass das so eine peinliche Ergriffenheit ist, weil es halt so dieses so typisch so den elterlichen Narzissmus angeht. So, oh, toll gemacht.
Ja, ja.
Obwohl ich auch davon überzeugt bin, dass Rosa das alles selber macht, so, weißt du, wie sie sich entwickelt, so, da muss man irgendwie gar nicht so viel machen, aber das war schon sehr
trotzdem
cool.
Trotzdem lieferst du ja die Grundlage.
Ja,
ne? Also das,
ne,
ist, da darf man da schon mal stolz
sein. Ja, es hat mich auf jeden Fall, saßen wir da, Digga, wie die Honigkuchenpferde und haben uns wirklich so angeguckt und mussten so, sind aus dem Grinsen gar nicht rausgekommen, weil wir dachten so, also, wenn ich an die Gespräche, wo meine Eltern in die Schule mussten, früher immer, oder wenn zu Hause angerufen wurde und so, da war halt dann immer betretenes Schweigen.
Zu Hause anrufen.
Da war dann immer betretenes Schweigen, so, und ja, und was sollte das denn? Und was hast du dir dabei gedacht? Und wieso musst du denn immer? Und bla 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 und so. Und da dann einfach mal so, so ein Feedback zu bekommen, das war schon ziemlich cool.
Ich habe eine kleine Story dazu. Ich habe in der Schule nicht unfassbar viel Scheiße gebaut, aber halt schon immer so ein bisschen, und ich war schon immer ein bisschen Klassenclown, weil, ne, habe ich ja gesagt, Klein- und Spätentwickler und Aufmerksamkeit bekommen und so. Und ich habe dann irgendwann im Orchester, ich war halt irgendwann am Cello, ich war so ein arroganter Wichser, weil die haben alle so Scheiße gespielt und ich war auf dem Cello halt echt gut für mein Alter. So. Und das habe ich halt wohl ein bisschen raushängen lassen.
Für dich hat Dings auch Clouseau und der Udo Lindenberg diesen Song gemacht, ne?
Ich spielte Cello, genau. Und das war auf jeden Fall dieses Cello-Spielen. Im Orchester, das hat mich immer so richtig angepisst, weil die anderen waren alle so schlecht und ich war so richtig ein richtig kleiner, arroganter Wichser. Und dann bin ich aus dem Schulorchester rausgeflogen. Und das
weil
hätte
du
ich,
so arrogant warst?
Weil ich habe irgendwie Scheiße gebaut. Ich habe halt einfach immer nur Scheiße gespielt, weil ich keinen Bock drauf hatte. Und ich konnte das meiner Mutter nicht sagen, es hätte ihr Herz gebrochen. Ich habe anderthalb Jahre lang jeden Mittwoch oder was weiß ich,
wo Cello war,
mein Cello mitgeschleppt, Alter, mit der S-Bahn. Und so ein Cello ist echt groß auf so einem kleinen Rücken von so einem jugendlichen Spätentwickler.
Digga, was für ein Film.
Und dann war irgendwann so Sommerfest oder irgendwas und da war halt dann so Orchesterauftritt und ich war halt nicht dabei und dann wurde irgendwann klar, und dann meine Mutter so, hat dann gefragt, die Lehrerin, warum hat denn Christian nicht im Orchester gespielt? Und sie,
Jetzt war schon vor zwei Jahren
Ich bin rausgeflogen.
Oh, Digga.
Oh.
Ja, aber ey, das meine ich, da sind wir wieder bei den Narzissmen der Eltern. Digga, das hoffe ich halt tatsächlich. meinem Kind nie das Gefühl zu geben, dass sie etwas für mich machen muss, um mich glücklich zu machen. Digga, wenn die keinen Bock auf das scheiß Orchester hat, dann macht die das.
Und weißt du, das Witzige ist ja, ich habe Cello selber angefangen, weil ich wollte. Ich bin kein Kind, wo die Eltern das Kind gezwungen haben, klassisches Instrument zu spielen. Ja. Meine Mutter hätte das verstanden.
Ja.
Aber ich habe es ihr nicht zugetraut.
Ja, ja, genau.
Ich war zu vorsichtig und ängstlich. Ja, ich dachte, ich breche ihr das Herz. Hätte ich ihr gesagt, was für eine, sorry, die Lehrerin war auch, schönen Gruß, ich, so asozial, Entschuldigung.
Ja, ja.
Hätte mich verstanden. Ich hätte ihr mehr zutrauen müssen, mir zu vertrauen.
Und ich finde, das muss man auch von Eltern erwarten können. Digi, lasst eure Kinder was machen, was ihnen Spaß bringt.
Unbedingt.
Bloß nicht ihnen irgendeinen Scheiß auflabern, den ihr cool findet.
Lasst nicht eure Kinder euren Traum leben.
Eure unerfüllten Wünsche weiterleben und so.
Stichwort Schönheitswettbewerb.
Ja, lasst eure Kids doch einfach das. Das sind Kinder.
Ja.
Das hat Rosa mal so geil gesagt. Ja, ich gehe ja auch zur Kita. Das ist ja auch meine Arbeit. Meine Arbeit ist Spielen.
Ja?
Und dann bin ich so, korrekt.
Ist so.
Das ist deine Arbeit. Mach bitte nichts anderes. Und wenn du richtig geil drauf bist, dann machst du das bis zum Ende deines Lebens. So, weißt
so wie
du?
Papa.
So wie Papa, Alter. Ja. So, weißt du, das ist, ja, deswegen so Kindern so emotional dann auch zu kommen. So, oh, du, das würde mich traurig machen, wenn du nicht das erste Team beim Basketball schaffst. Wenn du jetzt nicht...
Emotionale Druck.
Aufs Gymnasium willst, weil bla bla, das würde mich schon sehr, da wäre Papa schon sehr traurig. Dir halt deine Fresse, Alter. So.
Ich finde es total wichtig, Sachen abzuwägen, Konsequenzen zu erklären.
Genau, zu reden darüber. Warum willst du denn das nicht?
Genau. So. Und auch zu sagen, pass auf, wenn du das machst, könnte das dazu führen, das und das, also Sachen, Point of Views einzunehmen, Sachen abzuwägen, aber nicht die emotionale Last auf so eine Kinderseele.
Am Ende entscheidest du. Und das musst du auch lernen. Das werden auch schlechte Entscheidungen sein, aber das musst du, wo du das Gefühl danach hast, das war keine gute Entscheidung.
Ja,
das aber musst das du musst du halt auch mal durchmachen.
So, pass auf, wir haben noch eine kleine Frage an dich und dann noch ein Mini-Abschlussthema. Um das als Conclusion. Diese Frage, ich kann sie nicht beantworten. Die ist von Frau Mausby, vielleicht Frau Mausby, weiß ich nicht. Gibt es Claire tatsächlich? Diese Frage wurde häufiger gestellt und ich weiß nicht, was gemeint ist. Es scheint irgendein Insider-Joke zu sein, aber ich bin anscheinend in der missglückten Welt nicht so tief integriert, dass ich überhaupt schon weiß, um wen es bei Claire geht. Deshalb klär mich jetzt. Oh, klär mich bitte auf.
Ja, also klär mich auf. Wir haben einen Song Claire, du wirst schon sehen. Irgendwann werde ich auf großen Bühnen stehen.
Der also, muss alt sein.
Der ist sehr, sehr alt. Und es gibt schon die Person, die damit irgendwie gemeint ist, aber die hieß nicht Claire.
Okay.
Aber es gibt natürlich schon... Also grundsätzlich bezieht sich das auch nicht auf eine Frau direkt unbedingt immer. Also ich finde, wenn man so, und du kennst das sehr gut, wenn man Musik macht und irgendwie lange auch erfolglos Musik macht, gibt es sehr, sehr viele Menschen, die mal nett, mal mit Häme, mal mit guter Intention, mal mit schlechter Intention dir sagen, Digi, lass es doch, mach doch was anderes. Manche meinen es wirklich gut, weil sie sich Sorgen machen und sagen so, Digi.
Das ist wichtig, man muss nur einmal DSDS gucken und man muss sagen, warum habt ihr keine Freunde, die euch nicht sagen, dass ihr das lassen solltet.
Du bist jetzt so und so alt, jetzt, weißt du, willst du nicht mal irgendwie gucken, dass du realistisch was machst?
Geh doch zu Onkel Werner in die Werkstatt.
So, geh doch zu Onkel Werner in die Werkstatt und so. Und gleichzeitig, gleichzeitig ist es halt einfach so, dass man sich da irgendwie dann trotzdem immer wieder auch von freischaufeln muss. So. Und da gibt es schon einige Leute, glaube ich, das wird dir auch so gehen. Ja. Wo man denkt so, ja, Digga, hättest du nicht gedacht, so, du bist auf jeden Fall niemand, der mich emotional dabei supportet hat, irgendwie, der mir Halt gegeben hat in diesen Zeiten, wo halt einfach ich den gebraucht hätte. Und irgendwann wirst du sehen. Und das ist natürlich... Wenn man dann an dem Punkt ist, das ist so witzig, dann sind diese Leute einem auch scheißegal. Ne, wenn man so denkt, so, ja. Digga, was soll ich dir denn noch beweisen? So, ne? Aber trotzdem mal zurückzugucken und zu überlegen, wer hat einen denn an einen geglaubt und das aufgrund der Musik, die man macht. Ich finde das geil.
Und gibt es diese Claire heute noch? Also
nee.
Die Person. Und warum Claire? Warum hast du sie Claire genannt?
Ich weiß gar nicht. Ich glaube einfach aus, ne, jetzt, ich brabbel ja oft meine Texte. Ja. Du wirst schon sehen, irgendwann bin ich stehen, ja, und dann, liebe Claire. Ich weiß gar nicht mehr, Digga.
Du warst verklärt.
Ja, ich möchte das jetzt auch nicht verklären.
Okay, okay. Man soll ja auch Kunst nicht erklären.
Nicht erklären und nicht verklären, sondern...
Die letzte Frage ist vielleicht eigentlich eher eine rhetorische Frage, weil sie ist irgendwie auch einfach ein Lob von die Sarah 88. Ich sag mal die Sarah 88. Ich hoffe, du bist 1988 geboren und die 88 steht nicht für was anderes. Wisst ihr eigentlich, dass ihr besser seid als so manche Therapie? Ihr unterhaltet nicht nur, sondern zeigt uns auch, dass es reflektierte Menschen gibt, die mit Ernsthaftigkeit und gleichzeitig viel Humor jedes Thema bearbeiten können. Ich glaube, mit diesen Menschen sind wir gemeint. Und das, ja, da muss ich mal sagen, vielen, vielen Dank.
Ich glaube, dass das auch irgendwie wichtig ist, natürlich, ne? Also, wir labern ja auch gern mal Scheiße und so.
Unbedingt, aber ganz viel.
Ich glaube, ab und zu ist es auch wichtig, den Leuten so ein bisschen mitzugeben, wie man selber durch diese Welt geht. Und ich glaube, das zu machen, was wir machen, ist ja auch etwas, was sehr viel Qualitäten irgendwie braucht, die man sich hart erarbeiten muss, ne? Also dieses so, glaub an dich, ne? So, das ist natürlich, also wenn du nicht das Gefühl hast, dass deine Mucke irgendwie cool ist und dass die irgendwann auch Leute hören wollen und dass du vielleicht irgendwann so nicht ins Büro arbeiten gehen musst, sondern das machen kannst, das ist ja auch eigentlich absoluter Bullshit. Also wenn meine Tochter mir sagen würde, so, hey, ich will eine Band gründen und damit erfolgreich werden, würde ich sagen,
oder tanzen, Schatz, oder
ja, mach oder, gerne oder, doch Musik und so, ja. Aber guck, dass es dir Spaß bringt und so. Und das ist vielleicht auch wichtig, so, dass Leute wie wir irgendwie schon sehr nach dem Spaßprinzip auch leben und immer geguckt haben, dass wir irgendwie etwas machen, was uns Spaß bringt und dass das etwas ist, was man, seit man irgendwie ein junger Mensch, ein kleiner Mensch ist, dass man da etwas für sich entdeckt hat, was sein Ding ist und das noch heute machen kann.
Und nach wie vor immer versucht, auch wenn das alles inzwischen Beruf ist und Business und Verantwortung und Rechnung und Steuern, dass man Entscheidungen in der Band immer noch so versucht, so zu treffen, als wäre es ein Hobby.
So. Also so fühlt es sich für mich auch immer noch absolut an. So. Und,
weil man Bock drauf hat. So. Nicht, weil man denkt, Top-Dollar. Sondern, klar, der Top-Dollar ist wichtig, damit du das machen kannst, damit du weitermachen kannst. Aber grundsätzlich die künstlerische Entscheidung, das ist eigentlich eine Hobby-Entscheidung.
Hey, aber Bro, also seien wir doch mal ehrlich, das finde ich immer, auch wenn dann so Leuten vorgeworfen wird, ja, ihr macht das alles nur fürs Geld. Haben wir auch schon oft drüber geredet. Ja, ja. Digi, ich mache 15 Jahre einfach erfolglos Musik.
Fürs Geld,
fürs Fürs Geld, Digga. Ja. Zahlen nur drauf, weil ich wirklich das Geld sehe, so. Jeder, der an so einem Punkt ist, über viele Jahre das aufgebaut zu haben, Digga, wird das machen, weil es grundsätzlich erstmal sein Ding ist. Ja. Weil es ihm Spaß bringt.
Und sobald man dann aber ein Kind hat und eine Familie und man möchte gerne auch mal sagen, das ist mein Beruf, ja, ich muss tatsächlich zugeben, ich spiele Konzerte auch für Geld, ja. Also ich muss mich einfach mal outen.
Ja.
Weil das ist total geil, wenn man davon seine Miete bezahlen kann.
Natürlich. Und so, und natürlich, essen, aber es ist doch, du gehst doch auch nicht auf eine Australien-Tour, weil du denkst, boah, da scheffeln wir Geld.
Nee, Digga, wie gesagt, wir sind da gerade so.
Weil du denkst so, Digga, ich will doch auch mal diese Motherfucker in Australien kennenlernen, die Lord of the Lost hören, Alter. Ja. So, und ich will nach Australien und so. Das ist doch der Hauptantrieb, warum man das macht. Und so war es bei mir auch immer mit Musik. Wenn ich einen Song aufgenommen habe damals, war es für mich das Schönste, wenn Jungs aus meinem Viertel oder Mädels zu mir kamen, meinten, ey, dein neues Lied, was du da auf MSN rumgeschickt hast den Leuten, ist ganz gut, ja.
MSN, be right back.
So, weißt okay, du, ja. Das ist bis heute der Film, Digga.
Dann vielleicht Abschlusswort noch dazu von der gleichen Person, die hat unten nochmal drunter geschrieben, als Frage formuliert, wenn ihr eine Selbsthilfegruppe gründen würdet, welches Thema hätte sie? Und ich finde, eigentlich haben wir das gemacht, weil, haben wir auch schon mal drüber gesprochen, was wir hier machen, ist, genau, die heißt eigentlich Zwischen Tour und Angel. Das ist unsere Selbsthilfegruppe irgendwie, weil mir hilft sie tatsächlich sehr. Wir haben
mir auch
50 Episoden, überleg mal.
Crazy. 50.
Und
es fühlt sich auch übrigens nicht an wie Arbeit,
nee,
sondern es ist so cool.
Ja.
So, man sitzt immer noch gerne hier, Digga. und redet. Das ist einfach nice. Und man hat immer was zu reden. Das ist auch so witzig so, ne?
Und solange wir was zu reden haben, machen wir das weiter und vielleicht machen wir dann die nächste Fragerunde bei der 100. Episode. In diesem Sinne bedanken wir uns an die 4, 5 Hörer, die wir haben.
Schönen Urlaub dir, Diggi. Pass auf dich auf. Ich hab's noch mal wieder auch jetzt im Skiurlaub gesehen und so. Fahr bitte nicht abseits der Pisten.
Nee, Digga.
Fahr bitte nicht mit den ganzen Pistensäulen. Du weißt, wie sie dann von hinten einen nicht sehen, von hinten ange... Ja. Mach dein chilliges Ding, damit du gesund nach Hause kommst.
Also da mache ich mir natürlich, gerade wenn man mit Kind in Skiurlaub fährt und Mika jetzt auch sagt, diesmal will er Snowboard ausprobieren. Ich denke so,
Und,
okay, mach das.
Und Après-Ski nicht zu doll wieder, Digi. Mit Magen auspumpen, Helikopter weg, weil du besoffen da irgendwie so...
Aber vielleicht nehme ich so ein paar linksradikale Schlager-Promo-Singles mit zur Après-Ski. Ey, linksradikaler Schlager-Après-Ski-Song?
Könnte man auch mal machen.
Das wäre wirklich ein Thema. Ja. Mit irgendeinem coolen Ski... Kontext.
Auf die Piste, auf der Piste trage ich schwarz.
Sie standen an den Hängen und pisten.
Ja, auf der Piste trage ich schwarz, finde ich eigentlich, wenn ich jetzt meinen Gedanken verfolgen dürfte.
Okay, mach mal.
Auf der Piste trage ich schwarz und die Nazis sind im Arsch.
Irgendwas mit Pistenraupen finde ich auch gut.
Ich habe gerade so einen Tag. Schneemaschine, doch ich mache nicht, was ihr sagt. Denn auf der Piste trage ich schwarz.
Finde ich gut.
Sowas. Okay.
Ja, alles klar.
Ciao.
Guti, bis dann. Tschüss.